Happy Shooting, Folge 272, Gewichtserkennung.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, willkommen nach der Sommerpause.
Das wird Chaos heute.
Warum denn?
Ja, what's up?
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja. Ja. Ich sage, das wird Chaos.
Sagst du?
Ja. Ich meine, wenn das schon so losgeht mit drei Versuchen, dann, das haben die jetzt alle nicht gehört, oder?
Das haben die ja nur die gehört, die jetzt live zuhören.
Ja, ist gut. Also.
Ja, der Hintergrund ist, ich habe mein ganzes Audio-Setup geändert in der kleinen Sommerpause, während Chris abwesend war. Update auf Lion. Ich sitze jetzt hier mit zwei Computern und der zweite als externer Zuspieler. Und jetzt muss ich alles andere Knöpfe drücken und alles anders machen als vorher. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja. Ja, gut. Wir werden es ganz einfach sehen.
So sieht's aus.
Ja. Ja, Sommerpause. War das denn echter Sommer? Nicht so wirklich, oder?
Offiziell schon.
Ja, Ich meine, wir haben Juni, es ist eigentlich Hochsommer.
Ach, kommt schon noch. Aber wir hatten ja schon Sommer, aber davon ist eigentlich auch egal. Ist eigentlich für Fotografie das interessantere Wetter. Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon angeschmissen.
Ich habe das mit dem Wetter, also ich bin ja weißt du, ich bin jetzt gerade erst wieder zurück aus USA und habe dann noch drumherum irgendwie Workshops gehalten und so und ich weiß eh nicht, wo vorne hinten ist im Moment.
Ja.
Ja.
Ist normal.
Das ist ziemlich normal bei mir.
Ja, ich war auch ein bisschen unterwegs. Ich habe auch wieder fotografiert und mich ums Pferdchen gekümmert und noch mehr fotografiert. War auch sehr schön.
Sehr, sehr schön. Ja. Gut, dann lass uns mal schauen, was heute fotografisch geboten ist in der Sendung.
Ja, wir haben zum Beispiel eine neue Aufgabe, ne?
Und wir haben ermitteln einen Gewinner für die Zelle-Aufgabe.
Dann hat John uns was geschickt, und zwar zum Thema 35mm Film in eine Rollfilmkamera.
Genau, der Michael hat eine Frage zum Thema Software für Fotografie.
Tja, André fragt, was denn jetzt mit Lightroom Softproof ist und was mit CMYK.
Tim möchte seine Kamera direkt ans iPad hängen.
Tja, Mad Max und Jens haben uns über einen Kickstarter iOS Android Kamera Remote Trigger informiert.
Wir reden kurz über verschollene Fotos. Da wurde nämlich auch wieder was ganz Interessantes entdeckt.
Dann haben wir einen tollen Link-Tipp nach Island.
Noch ein Link-Tipp, und zwar zum Thema Megapixel. Und wie viel gehen denn eigentlich?
Mhm. Tja, dann haben wir auch einen Link-Tipp. Thema Stative, das ist ja mein Steckenpferd. Teuer ja, oder billig und wo die Unterschiede liegen.
Ja, und wie man sie kaputt kriegt. Der Micha möchte was zum Thema Verschlagworten wissen.
Ja, Christian sagt, dass Polizisten sich fotografieren lassen müssen.
Und du hast ein Olympus-Objektiv ausgegraben.
Jawohl, ja. Und anfangen tun wir mit einem Gruß. Und zwar, wir hatten ja schon mal Chinesisch. Hier ist jetzt nochmal Mandarin-Chinesisch. Also das nicht das Traditionelle, sondern Mandarin, wie es in Taiwan.
Das Modernere.
Wie es in Taiwan gesprochen wird.
3, 2, 1,
Wer sich erinnert, wir hatten das schon mal, wir hatten schon in der ganzen Gruppe gesprochen, klang sehr, sehr ähnlich, aber es sind eben doch Nuancen.
Für mich klang das, ich hab's das gerade zum ersten Mal gehört.
3, 2, 1,
doch, doch, hatten wir schon mal.
Ja, wenn du sagst das, du hast ja schon mal irgendwie Chinesisch gelernt.
Das ist übertrieben. Gut. Ja, und dann haben wir ein Geräuschrätsel. Das kommt diesmal vom Dominik, glaube ich. Und das ist dieses hier.
Kartunk.
Jo.
Ja, keine Ahnung.
Hat der ein oder andere bestimmt schon mal gehört.
Was ich nicht. Ja, zu Rico. Gesundheit.
Nee, sehr wohl.
Was ist
Wohlsein. Ja, und zwar...
Was ist das mit diesem Zuiko? Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Objektiv, und zwar für Olympus. Ein Olympus-Objektiv für den Micro Four Thirds Standard. Und zwar ist das ein 75mm Objektiv mit der Blende 1,8. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Das Ganze ergibt natürlich Micro Four Thirds, wisst ihr, Crop Faktor 2, ein Kleinbildäquivalent, also ein Bildwinkel von 150 mm. Ja, das ist schon mal ganz ordentlich, ne? Und Blende 1.8.
Das ist so Porträtbrennweite, ganz brauchbar für den.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Mhm. Ja, und Schärfentiefe haben sie ausgerechnet, ist am Micro Four Third vergleichbar mit einem 150 mm bei Blende 3,5 am Kleinbild. Also wer jetzt eine Nikon D4, D3 hat oder Canon 5D, der schnappt sich einfach mal ein 150 mm bei Blende 3,5 und das ist ungefähr so die Schärfentiefe, die man da an Micro Four Thirds mit diesem 75er 1.8 erreichen kann. Und das finde ich doch schon ganz ordentlich.
Aber doch so ein starker Unterschied. Hm? Mhm. Naja, aber das ist ja cool. Also ja. Neues Spielzeug auf dem Markt.
Und der Preis ist natürlich auch nicht so ganz bescheiden, kann man sich vorstellen. Der liegt nämlich bei empfohlenen 949 Euro. Das Lustige daran ist, dass die Streulichtblende extra kostet. Das kennen wir ja von den normalen Canon-Objektiven leider auch. Da gibt es also eine LH61F, das ist immer so sprechende Namen für diese Streulichtblenden, und die kostet nochmal satte 80 Euro extra. Die wird nämlich so richtig mit einer Schraube festgeschraubt, so rum. Mhm. Ja, und einen Objektivdeckel kann man sich auch noch extra kaufen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Da gibt es einen LC61, der kostet dann nochmal 40 Euro.
Was?
Ja, für einen Objektivdeckel.
Vorne drauf der Deckel.
Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich habe das nur gelesen, Objektivdeckel für 39,90.
Ist das aus purem Einhorn gedreht oder was?
Weil, also es ist aus dem Vollen gedreht. Ob das aus Einhorn gedreht ist und mit Elfenstaub verfeinert ist oder so, ich weiß es nicht. Oder ob der Objektivdeckel noch eine andere Funktion erfüllt oder ob der automatisch ist. Keine Ahnung. Also habe ich nichts weiter zu rausgefunden. Wenn das nur ein Stück Metall ist, was ich vorne drauf klemme oder schraube, dann, sorry Leute, kann ich das nicht empfehlen. Dann würde ich sagen, holt euch die Streulichtblende, die kann bestimmt nicht schaden. Und dann reicht es auch.
Ja. Interessant.
Ja, das.
Was übrigens auch interessant ist, bezüglich unseres nächsten Themas. Ich habe da jetzt nämlich irgendwo kürzlich mal, bin ich über irgendeine Meldung gestolpert, da ging es ums Fotografieren und das war in den USA und da hat irgendein Fotograf mal wieder, man sieht es ja immer wieder, so diese Meldungen, dass Fotografen von Polizisten behindert werden und dass die nicht wissen, welche Rechte der Fotograf hat und so weiter. Und in dem Zug habe ich mich mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, was denn in den USA erlaubt ist, so mit den Offiziellen und generell darf man die fotografieren. Und müssen schon sehr schwerwiegende Gründe sein, das nicht tun zu dürfen. Und in dem Zug habe ich mich dann gefragt, wie das in Deutschland ist. Und freue mich jetzt tierisch, dass wir dieses Thema jetzt hier quasi als nächstes haben. Wie ist denn das in Deutschland? Darf ich
Können
die
wir
Einsatzkräfte
ganz fotografieren? Kurz auf den Chat abschweifen, da ist nämlich kurz geschrieben worden wegen Neuvorstellung bei News, dass die EOS 650D von Canon wohl ganz spannend klingt. Und ja, das tut sie. Und es gibt wohl von Canon auch ein Pancake, also ein 40 mm ganz flach konstruiertes Objektiv mit einem neuen Schrittmotor. Mehr dazu nächste Woche, habe ich nämlich jetzt nichts vorbereitet, weil ich mit dem Setup beschäftigt war. Also da werden wir nächste Woche drüber schnacken. Jo. Ja, zum Thema Polizisten und sich fotografieren lassen. Da hat uns der Christian einen Link-Tipp geschickt. Da verlinken wir natürlich hin. Das ist auf Lawblog. Also da geht es um ganz viel rechtliche Geschichten, unter anderem darum. Und was ich da so durchgelesen habe, wurde da wohl ein besonderer Einzelfall verhandelt. Und über diesen Einzelfall wurde dann festgestellt, ich zitiere hier mal, also darüber hinaus, Zitat, stellt das Bundesverwaltungsgericht ganz wichtige Punkte klar. Polizisten sind laut der Entscheidung keine Privatpersonen und an der Information über Polizeieinsätzen besteht ein öffentliches Interesse. Der Einsatz von Polizeibeamten, namentlich ein Einsatz von Kräften des Spezialeinsatzkommandos, stellt im Sinne der einschlägigen Bestimmung des Kunsturhebergesetzes ein zeitgeschichtliches Ereignis dar, von dem Bilder auch ohne Einwilligung der abgelichteten Person veröffentlicht werden dürfen. Ja, Details und das Aktenzeichen, siehe eben den Link. Also das packen wir auf happyshooting.de zur Folge 272. Da ist das alles nochmal nachzulesen. Also Einfach gesagt, Polizisten bei Einsätzen dürfen fotografiert werden und die Bilder dürfen auch veröffentlicht werden. So steht es dort geschrieben.
Jetzt ist hier allerdings immer wieder nur von Journalisten die Rede. Und da weiß ich jetzt nicht, wie das rechtlich definiert ist. Kann jeder sagen, ich bin jetzt Journalist? Jeder, der eine Kamera hat? Wie ist das höchstrichterlich definiert?
Die Frage ist, wie du das im Regelfall auseinanderhalten wolltest.
Ich weiß es nicht. Also ich sag nur, weil das steht halt jetzt hier auch mit drin in diesem Urteil. Und da würde ich auch ganz gern vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen nachbohren. Vielleicht kennt sich ja jemand aus. Vielleicht können wir ja mal wieder einen Anwalt mit in die Sendung nehmen,
wenn ja, genau.
Weiß. Weil das ist ein total spannendes Thema. Also
ja, ist vor allen Dingen.
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich war auch schon mal bin auch schon mal in so die eine oder andere Demo reingeraten, wo dann auch plötzlich Einsatzkräfte da sind und wenn dann mit der Kamera rumrennst, dann musst du dich ja tatsächlich fragen, darf ich das jetzt? Was passiert mit deinem Zweifelsfall?
Also wir haben die Frage auch schon häufiger bekommen und konnten das auch nicht wirklich einschlägig beantworten. Deswegen erstmal, Christian, danke für diesen Link. Ja, und wenn jemand da genaueres weiß, ob denn nun jeder bei einem Einsatz fotografieren darf oder nur jemand, der auch einen Presseausweis hat oder nur, wenn es im Auftrag von einer Zeitschrift passiert oder was auch immer. Tja, ab in die Kommentare, würde ich sagen, oder Audioboo, ne?
Mhm. Gute Idee.
Apropos Audioboo, Leute, da hat sich auch eine ganze Menge angesammelt. Auch da werden wir mal überlegen, vielleicht nächste Woche mal einen längeren Blog reinzuknallen, um das mal reine, abzuarbeiten.
Eine Frage-Antwort-Sendung.
Ja, irgendwie sowas müssen wir mal machen, weil da sind wirklich tolle Sachen dabei und ist nicht verschollen, Leute. Also könnt ihr euch weiterschicken, das kommt alles dran.
Sehr schön.
Ja.
Der Michael schreibt uns eine ganz lange Mail. Wie viel machen wir denn davon? Hallo Boris, hallo Chris. Ich habe mit Interesse die Folge 269 zur Verschlagwortung der Fotos gehört und möchte euch als Beitrag meinen Workflow für die Bilderverschlagwortung zeigen. Mich interessiert vor allem, wo sind die Bilder gemacht worden und wer ist drauf? Okay, also das heißt, wir haben hier einen Fall mit einem ganz bestimmten Ziel. Da geht es also nicht drum, ob da jetzt ein blauer Himmel drauf ist oder Blümchen oder Pferde oder sonst was, sondern da geht es tatsächlich um die Personen und
den Ort, wo
die Bilder gemacht worden sind. Genau, also Punkt 1 ist Geotagging. Schreibt er weiter. Da ich viel auf Reisen fotografiere, benutze ich seit Jahren den GPS-Locker von was? RGM 3800
von Royaltag.
Was auch immer. Aufgemotzt mit zwei externen Mignon-Akkus reicht das Ding 2 bis 3 Tage ohne weiteres Futter in der Fototasche.
Das ist ganz cool.
Ja, also pimpen geht auch mit dem GPS locker.
Ja.
Auf Reisen wird manchmal vorgesichtet und gesichtet. Zu Hause kommen die Bilder in ein Verzeichnis.
Gesichert.
Also
er wirft vorgesichtet und gesichert.
Gesichtet und gesichert. Also er wirft das alles in ein Verzeichnis zusammen. Die GPS-Daten synchronisiere ich mit dem mit der Windows-Freeware GeoSetter und in die EXIF-Daten. Eine Option im Programm schreibt zusätzlich gleich das Land, das Bundesland und die Stadt mit dazu.
Das ist auch praktisch.
Kurzer Abschweif hier, Lightroom 4 macht das mittlerweile auch. Also du kannst dem ein entsprechendes Track-File geben und die Bilder dazu. Und der macht dann auch so Reverse-Geotagging. Bei Canon RAW ist darauf zu achten, dass anfangs einmalig eingestellt wird, dass die Daten direkt in die Dateien geschrieben werden. Also XMP Sidecar ausschalten, okay. Jetzt, zweiter Punkt, Gesichtszuordnung. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's in Picasa. Die Gesichtszuordnung hier geht rasend schnell und einfach mit dem Freeware-Programm AV PicFace XMP Tagger. Aha, werden nun anschließend die Namenstags meines aktuellen Verzeichnisses einmalig ebenfalls in die EXIF-Daten geschrieben.
Das heißt, Picasa analysiert jetzt die Gesichter. Er hat die Namenstags schon mal hinterlegt, weil er das ja irgendwann mal das erste Mal gemacht haben muss.
Jawohl.
Und diese Namenstags werden dann in die EXIF-Daten geschrieben, dank dieses Tagger-Tools. Okay.
Gut. Und jetzt beginnt der Import in Lightroom. Hier wird meistens kaum noch getaggt, weil die für mich relevanten Daten schon integriert sind. Beim Export in JPEG werden die Daten auch wieder mitgeschrieben. Der Workflow klingt kompliziert, ist es meines Erachtens aber nicht. Vielen Dank für eure kurzweilige Sendung, die mich seit Jahren inspiriert. 3:1, der Michi aus München. Ja, also nochmal, das Geotaggen, das machst du extern. Das könnte man mittlerweile in Lightroom drin tun. Und dann die Gesichtszuordnung, dafür nimmst du Picasa und dann den AV-PicFace XMP-Tagger.
Also nochmal, du kannst in Lightroom 4 jetzt einen GPS-Log nehmen und einlesen und er ordnet das den Bildern zu nach dem Timestamp?
Und dann sagen, hier sind deine Bilder, mach mal. Du kannst natürlich auch parallel schieben. Also kannst sagen, alle Bilder haben einen Zeitversatz zu dem Track von Book, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde, 5 Stunden, egal was. Das konntest du aber schon immer machen, dass der dann quasi einen kompletten Stapel von Bildern alle um den gleichen Faktor
Datum, Uhrzeit, Enden, das konntest du machen. Ja, ja.
Das konntest du
nur immer das schon mit machen. Dem GPS ist neu und das habe ich mir überhaupt noch nicht angeguckt.
Genau, kannst du jetzt also im Prinzip so einen Track reinhauen und ihm dann sagen, so, nimmst du mal die Bilder hier, da gehört dieser Track dazu und jetzt mach mal Auto. Und dann landet die auf dem Track.
Das heißt, der Michi könnte sich jetzt diesen ersten Schritt sparen und könnte quasi direkt zu Picasa gehen, könnte das die Gesichtserkennung laufen lassen, dann den Import dann in Lightroom machen
schmeißen.
Und dort dann den Track hinterher reinschmeißen.
Und dann den Track hinterher reinschmeißen, wenn die Zeitstempel und die Geodaten noch so stimmen. Aber da dürfte sich ja nichts ändern.
Das müsste ja stimmen, das müsste ja vorher sonst auch stimmen. Die
Exif-Daten, genau.
Ja. Ah, interessant.
Mhm.
Gut, gut. Was ich dazu allerdings schon gehört habe, ist, dass es wohl bei einigen Leuten zu Problemen kommen soll, wenn du diesen Umweg über Picasa gehst mit dieser Zuordnung, dass dann auch mal irgendwie Daten kaputt gemacht wurden oder das nicht richtig stimmte. Ich krieg's jetzt nicht mehr im Detail zusammen, aber es gab da wohl vereinzelte Probleme. Aber wenn das bei
Gesichtserkennung kriegen wir dann wahrscheinlich in Lightroom 5 oder so.
Ich weiß nicht, wenn das nicht hundertprozentig funktioniert, will ich es nicht haben.
Ich weiß.
Das ist also hinterher durchgucken. Also wenn, dann müsste es quasi so sein, dass du sagst, pass mal auf, hier ist jetzt der Stapel vom Nachmittag, vom Shooting. Mach jetzt hier mal eine Gesichtserkennung und hinterher möchte ich einen Knopf haben und jetzt zeig mir mal die, wo du kein Gesicht erkannt hast. Ja, wo nichts erkannt wurde. Dass ich wenigstens die nochmal von Hand nachtaken kann. Das Problem ist, dass du natürlich nicht weißt, welche falsch erkannt wurden, ne?
Richtig, und nachdem ich auch dann schon bei solchen Gesichtserkennungssachen auch teilweise immer komische Schatten als Gesichter gesehen habe, oder die Software, die als solche erkannt hat, ich glaube, es gibt die wirklich gute Gesichtserkennung, die auch noch schnell ist dazu, gibt es im Moment noch nicht wirklich. Hm. Die echt zuverlässige, 100% geht nicht.
Noch nicht wirklich, nee.
Geht nicht. Ich meine, das passiert ja mir sogar, wenn ich in der Straße bin, dass ich jemanden irgendwie falsch zuordne mal.
Mir würde es ohnehin viel weiterhelfen, wenn es eine Pferdeerkennung gäbe. Dass ich die Pferde nicht alle immer.
Oder wie wäre es mit anstatt Gesichtserkennung eine Gewichtserkennung?
Eine Gewichtserkennung?
Ja.
Sagt er, oder schreibt er die Kilogramm da rein.
Hast abgenommen, klasse, genau. Schreibt er das Exif-Datenfeld noch die Kilogramms rein.
Ey, hast du zugenommen.
Also das wäre nicht klasse.
Na also, Chris, hast du zugenommen. Ich mein, steht dir immer gut.
Genau. Und sagt dann Lightroom, na klasse.
Ja. Eine Gewichtserkennung. Die notiere ich mal gerade. Also auch wieder die Bitte an den Chat, wenn euch irgendwas auffällt, was ein Showtitel sein könnte, einfach merken und nachher fragen wir es ab.
Das müssen wir nicht mehr sagen, das können die schon von alleine.
Ja, okay. Wir haben ja, wie ist das immer im Öffentlich-Rechtlichen oder so, wir haben ja immer, oder auch Privaten, wir haben ja immer noch wieder neue Zuhörer.
Glaubst du das echt?
Gibt es
hier draußen irgendjemand Neuen?
Genau. Hört irgendjemand da bei euch im Chat gerade zum ersten Mal zu? Könnt ihr einfach einen kurzen Ja schreiben und dann wissen wir Bescheid. Ja, weiter im Tipp. Im Tipp? Weiß ich auch nicht. Weiter, wer sagt man? Wie auch immer. Georg hat uns jedenfalls was geschrieben. Und zwar zum Thema Video. Stative. Ach, ich bin...
Ein Video
zum Eigentlich Thema sollte Stative, ich doch ausgeschlafen sein. Also wir haben Stative.
Dann es lass geht mich
um,
doch mal.
Es gibt um teure und billige Stative. Und da hat uns der Georg was geschickt. Und ich habe ja mal so ein Stativ-Dreiteiler gemacht, wo dann irgendwie auch 4-5 Teile draus geworden sind. Und jetzt geht es in einem Video um teure und billige Stative. Weil ich kriege auch immer wieder Anfragen von euch zu dem Thema Stativen, eben bezugnehmend auf diesen Dreiteiler.
Warum nur?
Und zwar lohnt es sich dann das oder muss man wirklich so viel Geld ausgeben und so weiter? Das ist für mich immer relativ schwer zu beantworten, wenn ich den genauen Einsatzzweck von euch nicht kenne. Was ich aber immer wieder sagen kann, ist diese ganz billigen Dinger, 20 Euro, 50 Euro und sowas, lasst die Finger davon. Also das... Man kann fast pauschal sagen, wobei das stimmt inzwischen auch nicht mehr, das, was bei Mediamarkt und Saturn so aufgestellt irgendwo an der Seite steht, so im Gang, das nicht. Ja, das gilt insofern nicht mehr ganz, weil ich habe da auch schon sehr gute Stative stehen sehen, aber das ist echt eher die Ausnahme. Ja, und da hat sich jetzt mal Digital Ref, haben wir ja schon mal verlinkt gehabt und ist auch relativ bekannt auf YouTube, dieses Themas mal angenommen. Das ist ein englischsprachiger Videoblog zum Thema Fotografie, eben von Digital Ref.
Aber aus irgendwo Asien.
Ist aus Asien, ganz genau. Aber der Protagonist, der das da erzählt, der hat einen eher britischen Akzent, also der ist sehr gut zu verstehen. Jo, und der hat sich jetzt mal ein gutes Gizzo-Stativ genommen und hat sich 2 oder 3 Billigheimer dazu genommen und hat die einfach mal verglichen. Und zwar in puncto technische Daten einfach, also wie viel soll das Ding tragen können und wie hoch ist es, wie weit lässt es sich ausfahren und so weiter. Und eben, wie viel hält es wirklich aus? Also, was passiert da, wenn da eine Kamera drauf kommt? Oder ja, wie viel Gewicht? Da hat dann zum Beispiel irgendwie seinen Schreibtisch, da hat er irgendwie ein Standbein vom Schreibtisch weggenommen und hat stattdessen die Stative drunter gestellt und einfach mal geguckt, wie viel Last hält das Ding aus. Und man sieht da wirklich die Unterschiede. Und ja, wenn man wirklich draußen im Einsatz ist und man möchte mit einem Stativ fotografieren, hat das in der Regel ja den Grund, dass man die Kamera ruhig haben möchte, vielleicht auch mal für längere Zeit. Und dann ist das wirklich relevant, dass man da was wirklich Stabiles hat. Ja, und beim Transport, das sagt er dann auch sehr eindrucksvoll, was beim Transport so alles passieren kann. Ja, da möchte man dann auch eher ein robusteres Stativ haben. Ja, sehr schön jedenfalls, kann man sich mal antun. Überhaupt finde ich die ganz nett. Also ich habe die bei mir abonniert in einem Google Reader als RSS-Feed. Da sehe ich immer, wenn neue Folgen rauskommen, ist eigentlich immer ganz unterhaltsam.
Jo, was auch ganz unterhaltsam ist, ist das nächste, was jetzt kommt. Du musst jetzt auf den Knopf drücken, Boris.
Ich muss auf den Knopf drücken.
Ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jawohl, und wir sind ja, wie ihr am Anfang gehört habt, unterstützt von enjoyacamera.com und auch hier wieder was ganz Neues, also ganz neu, wieder viele neue Sachen und zwar im neuen Newsletter, der hier einmal im Monat erscheint. Und ich bin hier mal so ein bisschen durchgegangen und da sind so ein paar Sachen drin, die mich wieder so ein bisschen kitzeln. Also du hast ja da sicher auch so ein paar.
Da ist vor allen Dingen insofern was Spannendes drin, als dass da dieser Peak Design Capture Camera Clip drin ist. Das war nämlich ein Kickstarter-Projekt. Das wurde von sehr, sehr vielen Leuten unterstützt und tatsächlich, es ist nicht nur in den Staaten irgendwo jetzt verfügbar, sondern es ist jetzt auch hier verfügbar für irgendwie schlappe 80 Euro, 79,99.
Und das ist ein Kamerahalter, den man sich an den Gürtel machen kann.
Ganz genau. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen
Rucksackgurt oder Gürtel oder sowas.
Genau. Soll halt an den Gürtel kommen und das ist so ein bisschen die Alternative zu diesem Spider-Holster. Nur mit dem Unterschied, dass hier eben eine Arca-Swiss-kompatible Platte eingesetzt werden kann. Das heißt, man kann die mit dieser Arca-Swiss-Platte an den Gürtel klemmen und eben auch schnell wieder lösen. Es ist aber nochmal wohl extra gesichert. Aber man kann es dann lösen und dann die Kamera direkt zum Beispiel auf ein Stativ setzen. Ganz elegant. Wir konnten es leider noch nicht testen, aber das könnt ihr glauben. Das wird natürlich eins der Dinge sein, die wir auch mal ausprobieren werden und wollen.
Ja, was ich ganz spannend finde, ist der Video, der 7 Zoll Lilliput-Monitor. Die haben hier so einen TFT-Monitor für die DSLR-Videokameras drin, der ziemlich cool aussieht. Also der hat dann auch so eine Peaking-Scharfstellhilfe, wo er im Prinzip dann so 1:1 die Pixel rauslässt in der Vergrößerung und das Ganze mit so einem, ja, da ist so ein Hood dabei, also dass man das irgendwie auch sieht, wenn die Sonne drauf scheint und so weiter. Und natürlich, was in dem Newsletter nicht fehlen darf, sind natürlich auch unsere Workshops, die wir bei Happy, guck mal, ich kann es nicht mehr.
Ich schleppe dich an. 2 Wochen
hier gewesen. Das macht mich ganz wuschig hier. Die wir bei Enjoy Camera in Hannover im Spielzeugladen machen. Und zwar gibt's noch einige wenige Plätze, wirklich nur wenige Plätze in dem Workshop im Juli zum Thema Equipment, Schwerpunkt Equipment und langsam fühlt sich jetzt auch schon der November-Workshop mit dem Schwerpunkt Licht auch in Hannover. Also wer sich das mal anschauen möchte, wir verlinken in den Shownotes zum Newsletter, den gibt es nämlich auch online im Internet, und bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung bei enjoyercamera.com.
Unbedingt. Jetzt habe ich gerade nicht zugehört. Hast du auf die 5% hingewiesen?
Nee, und wer 5% will, der kriegt die auch noch, ne? Auf alles so bei enjoyercamera.com/happyshooting. So, jetzt aber.
Genau, ich war nämlich abgelenkt. Ich habe gerade gesehen, es gibt hier so von Martin eine Vintage Bag. Hochwertige Lederfototaschen. Die sieht auf dem Foto ja mal richtig geil aus. Muss ich mal fragen, ob er mir da auch mal eine zum Angucken schicken kann. Ich mag ja Leder, weißt du?
Ja, ich weiß.
Sehr schön. Ja, gefällt mir. Im Chat kam gerade die Frage, was ich denn da abonniert habe als RSS-Feed bei YouTube, bei Digital Ref. Ich habe ja ein Google-Konto. Mit dem Google-Konto kann man sich bei YouTube anmelden. Da hat man dann quasi auch ein YouTube-Konto. Und bei dem YouTube-Konto, meine ich, konnte ich hinterlegen, welche, wie nennt man das bei YouTube, was man da so abonnieren kann? Wie nennen die das?
Subscriptions.
Nicht Streams oder Sites oder Subscriptions. Also da haben ja so Hersteller, haben ja so eigene Seiten halt, also Anbieter. Und da kann man jedenfalls sagen, das will ich jetzt abonnieren. Channels, Dankeschön an den Chat. Camagine, Channel heißt es, Kanäle. Die kann man nämlich abonnieren dann, wenn man da so ein Konto hat. Und dann hat man so eine eigene Seite mit seinen eigenen abonnierten Channels. Und die wiederum kann man dann wohl im RSS-Feed abonnieren. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche Knöpfe ich da gedrückt habe, aber das ging da drüber. Ja, und dann tauchen die bei mir auf. Sehr praktisch.
Sehr schön. So,
bevor wir zu dem Thema kommen, wollen wir mal so eine erste Runde in die Medien machen, weil das könnte ja etwas länglicher werden, oder?
Meinst du?
Weiß ich nicht.
Mal schauen. Die haben doch alle vergessen, dass wir da sind.
Das sagst du. Wobei Schlingel hat natürlich auch schon wieder eine Frage. Die könnte auch ein bisschen länger dauern.
Ja, wobei eine gute Antwort habe ich auf die Frage.
Also stellen wir doch mal die Frage. Der Schlingel fragt bei Twitter, woher weiß ich, wie viel ich für einen limitierten Print, also eine Leinwand etc., eines existierenden Fotos von mir verlangen kann? Also ein Foto von ihm. Also wahrscheinlich ein Foto, was er gemacht hat, nicht eins, auf dem er zu sehen ist. Also ein Foto, was er gemacht hat. Und das ist eine
Limitierung. Vielleicht modelt er jetzt,
weiß man ja nicht. Man weiß es nicht. Und dann möchte er also eine limitierte Printauflage machen und möchte wissen, was er verlangen kann. So, und die Antwort darauf ist natürlich alles oder nichts.
Also ich hab dem Herrn Schlingel gestern schon mal einen Link geschickt. Und zwar gibt's da von, ich glaube, von Adorama so ein Video zu dem Thema. Also das ist recht ausführlich und da geht's halt tatsächlich so ins Eingemachte. Und zwar sowohl von der kaufmännischen Seite, also wie viel musst du denn verlangen, um davon leben zu können, wenn du es tust. Also da geht's tatsächlich so in die BWL-Richtung so ein bisschen. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie viel noch zusätzlichen, sagen wir mal, virtuellen Wert gibt es da noch drauf? Dadurch, dass du eben, also deine Zeit knapp ist oder dass du höchst berühmt bist oder sonst was, das sind ja alles noch Faktoren, die dann auch im Preis was zu tun haben. Ja, insofern ist es tatsächlich nicht wirklich einfach. Also ich würde mal sagen, das kommt natürlich auch noch ein bisschen drauf an, wer das von dir kauft. Also wenn es die Schwiegermama ist, dann kannst du wahrscheinlich vielleicht einen Selbstkostenpreis verlangen, aber wenn es halt jetzt irgendwie die Firma XY ist, die sich bei sich ins Foyer hängen möchte, dann ist das vielleicht eine ganz andere Geschichte.
Ja, also insofern immer, steht ja auch im Chat schon, ist Verhandlungssache und natürlich ein Gespür, Angebot und Nachfrage. Kannst natürlich mit dem Preis rangehen und wenn es dann keiner haben will, runtergehen, aber das ist auch mal doof. Also ich habe da auch kein Erfolgsrezept, wie man jetzt so Schlag auf den Preis kommt. Ich würde mir einfach Alternativen mal raussuchen, was verlangen andere, mal so die marktüblichen Preise abchecken und dann was machen. Also wenn das jetzt so eine einmalige Kiste ist oder so. Und wenn du das jetzt aber wirklich regelmäßig möchtest, so als Nebenverdienst oder um dein Hobby zu finanzieren oder deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, genau wie Chris gesagt hat, guck dir dieses Video an. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es auch noch in die Shownotes schreiben, Chris. Das Video finde ich nämlich richtig klasse. Also es kommt immer auf diesen Nenner zusammen, analysiere, welche Kosten du hast und teile das eben durch die Stunden, die du arbeiten möchtest oder in diesem Fall durch die Prints, die du verkaufen möchtest im Jahr. Muss natürlich irgendwie auch ein realistischer Plan sein. Und dann kommst du zu einem Preis. Ja, und dann siehst du ja, ob du den Plan hältst oder nicht und dann weißt du, ob du deine Preise anpassen musst oder ob die Bilder keiner haben will, ne? ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe da auch immer so ein bisschen Probleme, wenn ich den Preis zum Beispiel für Abzüge nehmen wollte oder würde, den ich nehmen müsste, damit das Ganze wirklich kostendeckend ist, dann würde keiner den Abzug kaufen. Das ist ganz einfach so. Also muss ich mit dem Preis zwangsläufig runtergehen und muss mir eben sagen, also ja, ich freue mich, wenn jemand den Abzug kauft, aber davon lebe ich am Ende nicht, sondern es ist Werbung für mich und ich lebe dann eher davon, dass dann Leute sagen, Mensch, da, du hast so tolle Fotos auf dem Turnier gemacht, kannst du nicht mal zu uns auf den Hof kommen und wir wollen irgendwie ein paar schöne Fotos von uns haben.
Läufst aber potenziell natürlich auch immer wieder in dieses psychologische Problem rein, wenn jemand, wenn die Bilder nicht viel kosten, dann sind sie halt auch nicht viel wert am Auge desjenigen, der es dann möglicherweise kaufen möchte. Also du schlägst ja auch irgendwo einen Nagel in die Wand, oder?
Natürlich.
Du hast ja eine Message in dem Moment auch durch den Preis. Also das ist, das geht tatsächlich so in ganz viele unterschiedliche Bereiche rein und da ist eben auch die Psychologie irgendwo eine ganz, ganz wichtiger. Also zu niedrig preisen, damit kannst du dich natürlich auch irgendwo in eine Ecke preisen und aus der du nicht mehr rauskommst. Ne? Dann musst du nämlich in Zukunft deine Leinwände immer so knapp über dem Selbstkostenpreis raushauen und dann wird das nicht irgendwo dazu beitragen, dass du es lange noch machst, weil dann kommt hinten nichts raus. Also
ich habe ihm auch so als Tipp gegeben, lieber einen höheren Preis ansetzen und dann irgendeine Gutscheinaktion oder sowas machen, um da mal ein bisschen anzufüttern oder sowas.
Also wie das gesagt, das kommt auf den Einzelfall an. Ich denke auch so ein bisschen höher, einsteigen, vorher ein bisschen nachforschen, ein bisschen höher einsteigen und vielleicht halt, sagen wir mal, bei der Formulierung der Preisvorstellung noch ein Türchen offen lassen für denjenigen, wo man sagt, naja, kann aber natürlich schon noch ein bisschen was verhandelt werden. Und dann hat der andere eine Möglichkeit zu sagen, okay, möchte aber weniger. Und dann kann man sich da vielleicht irgendwo zwischendrin treffen. Also es ist aber natürlich die Frage, ob man jetzt da von Verhandlungen ausgeht oder nicht. Wenn das jetzt irgendwo ein Ding ist, was nachher im Supermarkt steht und die haben irgendwie 50 Stück von dir gekauft, weil sie das Bild so toll finden und es jetzt verkaufen wollen, dann ist das wahrscheinlich eine andere Geschichte.
Tja, schwer zu sagen. Wenn ihr da Ansichten und Einsichten habt, dann knallt das doch einfach mal in die Kommentare, Folge 272. Vielleicht auch eigene Erfahrungen, wie ihr da rangegangen seid und welche Fehlschläge oder Erfolge ihr damit erlebt habt. Das ist mit Sicherheit für alle interessant, auch für uns.
Nächste Frage auf Twitter bei Enjoy Your Camera von Silent Miefe. Bei Enjoy Your Camera gibt es jetzt den Kameraclip von Peak Design, der durch Crowdfunding realisiert wurde.
Ja, hatten wir gerade.
Konntet ihr den schon testen? Nee, aber hiermit der Aufruf an Ingo, schick uns nochmal so ein Ding, dass wir uns das mal angucken können.
Aber unbedingt.
Am besten Richtung Boris, der ist ja unser Cowboy, der so
Pichu und so. Ich knall mir das gerne mal an den Gürtel ran.
Genau.
Silent Mife heißt er bestimmt.
Ich sag's Silent Miefe.
So. Silent Miefe. Du kommst doch gerade aus den USA. Mensch, sowas. Ja, und der Anwin hat eine Frage an dich, Chris, nämlich bis zu welchem Preis wäre denn wohl eine Canon AV1 ein Schnäppchen, beziehungsweise was ist ein realistischer Kurs? Das ist ja so eine alte Analoge, ne?
Ja, kann ich aber nicht sagen. Also ich kenne ja jetzt nicht jede Kamera persönlich, dafür gibt es einfach zu viele. Kann ich nicht sagen. Da würde ich an deiner Stelle einfach mal so die gängigen Verkaufsplattformen abklappern. Einfach mal gucken, für was die denn so über den Ladentisch gehen. Und dann ist es wahrscheinlich trotzdem noch zu teuer. Also ich denke so Spiegelreflexen, die je nachdem wie viel es davon gab und wie verbreitet die waren, können heute so nicht mehr wirklich teuer sein. Also da reden wir wahrscheinlich von einem Bereich unter 50 Euro.
So.
Ja, aber das ist nur so Bauchgefühl vielleicht ist das ja, also die AV1 war glaube ich recht häufig, aber es gibt dann so manchmal so zwischendrin Modelle, da denkst du auch, na, das kann nicht teuer sein und dann stellt sich raus, dass die in der schwarzen Lackierung nur 30 Mal gebaut wurde und dann hast du plötzlich irgendwie so eine Rarität am Hals. Also muss man sich einfach ein bisschen mit beschäftigen.
Der Lightmixer aus dem Chat sagt 20 bis 30 Euro für die AV1 bei eBay.
Siehst du, also deutlich unter 50 sogar. Und dann wahrscheinlich meistens sogar noch mit einem Objektiv.
Wer weiß. Simon ZRYD, Simon Zritt, der fragt,
mal laut vor.
Welches Objektiv würdet ihr mir empfehlen? Nur Hashtag Spaß.
Nur Spaß.
Hashtag HS Frage. Hashtag so will ich Danke sagen.
Ja,
ja, nimm das 5018. Nimm 5018, genau. Das empfehle ich.
Ja, immer. Und so ein Boden aus einer Colaflasche ist auch ganz toll.
Unbedingt.
Mhm.
Und warum überhaupt Objektiv, ey? Einfach Alufolie, kleines Löchlein rein, reicht auch.
Eben.
Ja, und dann haben wir hier Maillarde.
Was habt ihr eigentlich für nix hier, Leute?
Es könnte auch hier Mai Erde sein. Hier May Erde.
Ja. Oder hier Maier.de.
Oder hier
Maier.
Hier Maier. Das könnte auch sein. Oder hier ist Maier, wie auch immer. Er weiß, dass er gemeint ist jetzt. Bei der D800 lieber auf schnelle SD oder schnelle CF setzen, beziehungsweise welches Medium für was? Speed und RAW etc. Da wäre ich jetzt mal ganz pragmatisch und würde gucken, wo gibt es mehr Speicher fürs Geld.
Oder was man schon hat.
Ja, wenn du schon was hast, ist eh klar. Aber wenn du jetzt neue Karten kaufst, ich glaube, ich würde in den Laden gehen und würde sagen, also pass mal auf, eine D800, sagen wir mal so 8 GB oder 16 GB würde ich dann haben wollen. Wahrscheinlich eher 16 GB. Und dann gucke ich, was kostet eine SD und was kostet eine CF. Und das, was günstiger ist, nehme ich dann.
Ja, also das ist eh wieder die Frage, was für Speed brauchst du denn tatsächlich? Also zum normalen Fotografieren, wenn du nicht dauernd Bursts raushaust und irgendwie Sport fotografierst, dann ist die Geschwindigkeit der Karte nicht wirklich wichtig. Und selbst wenn du Video filmst, also die Kameras, die heute irgendwo so bis, na, ich sag mal 30, 40 Megabit pro Sekunde auf die Karte schreiben, da kommst du mit auch noch relativ schwachbrüstigen Karten ganz gut klar. Da geht's dann nur letztendlich halt um die Geschwindigkeit beim Einlesen in den Rechner. Und da bin ich in der Regel ziemlich schmerzbefreit. Ich habe hier zwei Kartenleser dran und dann ja, ziehen die parallel da runter und dann zwischendurch esse ich einen Apfel. Also,
also hier auf dem Chat gibt es auch schon wieder eine schöne Ergänzung. Also der Chat, ihr seid echt großartig. Das muss ich an dieser Stelle nochmal wirklich sagen. Hier gibt es nämlich eine schöne Ergänzung zu der D800. Hier schreibt nämlich der, lass mich nachgucken, ist so klein, Lumowerks, der sagt, auf einer 16 GB bei der D800, das sind dann 200 RAW-Dateien. Er würde dann schon eher eine 32 GB Karte nehmen. Aber da liegst du eben, schreibt hier dann der Camagin, liegst du auch schnell mal bei 190 €. Also man muss da gucken, was man braucht.
Ja, und auch welches Speed man wirklich braucht. Also letztendlich kannst du, also wenn du zum Beispiel die High-End-Dixon nimmst, da zahlst du immer noch mal deutlich mehr, als sie eigentlich wert sind, weil die halt mit weniger Yield gemacht werden. Da kommen halt weniger gute raus, da ist mit dem Ausschuss da und so.
Tja. Jo, dann gucken wir ganz kurz auf Google Plus. Der Martin Kaluza, der freut sich, dass wir wieder dabei sind. Er war schon auf Entzug. Ja, herzliche Grüße an dieser Stelle. Christian Tom Bregel fragt, auf der Apple Keynote wurde gestern das MacBook Pro mit Retina-Display vorgestellt. Aperture soll das auch bald unterstützen. Das Update ist, glaube ich, sogar schon raus. Mhm. Zieht ihr einen Wechsel von Lightroom zu Aperture vor diesem Hintergrund in Erwägung? Von mir ganz klares Nein.
Ganz deutliches Nein. Also erstens mal habe ich hier noch meinen Rechnerpark. Ich werde jetzt nicht sofort, nur weil es einen neuen tollen Notebook gibt, mir den auch kaufen. Und zweitens, Adobe ist schon angekündigt, zumindest mit Photoshop nachzuziehen, was diese Auflösung angeht.
Photoshop 6 kann das, glaube ich, sogar schon.
Ja, und deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis Lightroom das auch kann. Also, nee, ein Umzug zwischen Lightroom und Aperture, das ist ja ein Riesen-Air, das geht ja gar nicht erstmal.
Ja, da ist jetzt mehr als nur die Auflösung dahinter. Bedienung ist anders, Funktion ist anders, Ausgabequalität ist anders,
nicht einfach übernehmen.
Also Bearbeitungsgeschwindigkeit ist anders, also, nee.
Egal, Marie Ollendorf, ich höre gerade den Podcast von Martin Bailey nach, bin jetzt im Jahr 2007 und wundere mich über Folgendes. Martin fotografiert mit seiner Canon DSLR in RAW, stellt aber dennoch oft den Bildstil in der Kamera ein, beispielsweise Landschaft. Hat dies tatsächlich Auswirkungen auf das Bild, wenn man in RAW fotografiert? Nee, aber es hat Auswirkungen auf den Preview, also das JPEG, was im RAW eingebettet wird. Und wenn er RAW plus JPEG schießt, dann werden die JPEGs diese entsprechende Bearbeitung haben. Und vielleicht braucht er die ja als Vorschau oder als vielleicht sogar als Anhaltspunkt, wie er es nachher weiter bearbeiten möchte.
Ganz genau. Stimmt jo. Halt auch dann auf dem Kameradisplay siehst du halt dann ein besseres Histogramm, wenn du sowieso vorhast, in diesem Stil zu bearbeiten und. Also das hilft dann schon. Übrigens zur Frage Umstellung von Lightroom auf Aperture. Fiel mir auch gerade noch ein, habe ich vergessen zu sagen. Hamburg Cam aus dem Chat ergänzt es gerade, nämlich eben der Scott Born. Byrne? Wie heißt er? Scott Bourne,
Scott,
ne?
Scott Bourne, ja.
Scott Bourne, bekannt auch aus This Week in Tech und sowas oder This Week in Photography, macht er glaube ich auch. Hat jetzt nach 5 Jahren wohl komplett von Aperture auf Lightroom gewechselt. Der hat nämlich auch einen Blog-Eintrag geschrieben, dass er etwas unzufrieden ist mit Apple, dass da jetzt so lange keine wirklichen Updates mehr kommen, die Qualität der RAW-Engine zurücksteckt und...
Ja, aber Scott Bourne weiß eh nicht, was er will. Der hat auch irgendwann mal zwischendurch komplett von Canon auf Nikon gewechselt.
Ja, ja.
Natürlich. Also nicht, dass das ist nichts gegen Nikon, aber das den Wechsel, das hat er auch eher so, das hat sich, ich weiß nicht, so richtig gut begründet hat es mir gegenüber nie, aber egal.
Ja, aber er ist halt wirklich einer, der sagt, also ich bin jetzt hier frustriert oder ich sehe da was Besseres und dann macht er das auch. So. Ja. Muss man nicht immer ernst nehmen, aber es zeigt halt schon, dass da auf Apple-Seite ein bisschen Frust sich da wohl aufbaut. Da ist er ja nicht der Einzige, der das sagt, dass Apple da mal welche Updates bringen sollte. Man wird sehen, wie es da weitergeht. Das sagt Apple ja leider nie vorher.
Eben, warten wir es mal ab. Genau, wie sagt er jetzt, Hamburg Cam im Chat, sehr outspoken und sprunghaft. Genau so habe ich den Mann auch in Erinnerung.
Ganz genau.
Martin Kaluza fragt, habt ihr schon mal Dias auf dem Trödelmarkt gekauft oder eine Kamera, in der noch ein Film war? Welche Rechte erwirbt man dann? Darf man die Bilder veröffentlichen oder gegebenenfalls sogar gewerblich nutzen?
Das die Frage hatten wir schon mal. Geh mal auf happyshooting.de und da gibt's oben ein Suchfeld und da gibst du einfach mal rein, versuch mal Recht einzugeben oder gib mal ein Reinhard oder Anwalt, da müsstest du die Folgen finden, wo wir diese Themen hatten und eine von diesen Folgen, das müsste in den Shownotes ersichtlich sein, ansonsten einfach mal reinhören, da ging es genau um dieses Thema. Da hatte nämlich jemand eine Kamera erworben, wenn ich mich recht entsinne, mit Fotos von einer Beerdigung da drauf und da hat er diese Frage beantwortet.
Tobias Nopper fragt, kennt ihr einen guten Ersatz für die Mobile Me Gallery? Ich suche schon länger, finde aber keinen Webdienst, bei dem man mal schnell elegant ein paar Bilder hochladen kann, die dann anderen Leuten passwortgeschützt zur Verfügung gestellt werden. Spätestens beim Zip-Download aller Bilder in der Galerie versagen andere Dienste. Bin für jeglichen Hinweis dankbar.
Zirp, zirp, zirp. Tumbleweeds. ja, kenne ich nicht.
Nee, weiß ich nicht. Also wurde ja gestern in der Apple Keynote angekündigt, dieser Bildersharing-Dienst. Zumindest, dass man zwischen
Apple-Devices
irgendwie dann Leuten was sharen kann. Aber so webbasiert wüsste ich jetzt. Also ja, Flickr
Apple,
und...
Apple bietet da ja über iPhone auch einen Art Nachfolger. Das ist dann keine Galerie, sondern...
ja, dieses Sharing halt.
Nee, nicht das Sharing. Das ist noch was anderes, wo du Bilder hochladen kannst. Aber es hat nicht die Funktion von der Gallery. Klappt nicht.
Ach, dieses Journal, ja.
Ein Journal, genau.
Genau.
Im Chat kriegen wir hier gerade von Hamburg Cam SkyDrive oder Telekom Cloud als mögliche Alternativen. Keine Ahnung, musst du dir anschauen. Ja, wie gesagt, der Stream, der taugt nichts. Das ist da, das ist einfach nicht dafür. Also ich kann das Problem sehr gut nachvollziehen. Kaum, dass ich mir diese Mobile Me Gallery mal ernsthaft angeguckt habe und zweimal benutzt habe, kam auch schon die Ankündigung, dass das mit iCloud wohl nicht enthalten sein würde. Dann habe ich dann auch sofort aufgehört, das zu nutzen, dass ich da gar nicht erst abhängig von werde. Ist blöd. Also eine richtige Alternative kenne ich da nicht und alles, was ich so bisher gehört habe, ja zum Beispiel Dropbox, kannst du ja auch Bilder drauflegen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da mit dem Passwortschutz aussieht. Sieht aber dann wieder kacke aus und so. Also da bleibt dann wieder nur eigener Server und
also Software meine drauf. Meine Lösung hier wäre zumindest mal für das schnelle Sharing zwischendurch, wenn du Lightroom benutzt, verwende zum Beispiel mal irgendwie die Integrationen, die drin sind. Sei das jetzt Flickr oder was ist noch denn Smugmark, Fotobucket und solche Geschichten?
Also, ja, Flickr hast du wieder das Problem. Willst jetzt ein Album da reinstellen, was passwortgeschützt ist,
weil es darf
nicht öffentlich sein.
Also,
es ist alles irgendwo.
Ich weiß, es ist alles irgendwie, aber vielleicht springt ja irgendeiner in die Bresche und macht's. Übrigens noch ganz kurz, da war jetzt nämlich noch die Frage hier im Chat, ob jetzt dieser Lightroom-Update nach 4.1, du erinnerst dich, ne? Oder ihr erinnert euch vielleicht auch, diese Probleme, die ich damit hatte. Mhm. Die 4.1 ist endlich raus. Ich glaube nämlich, wegen der längeren Pause haben wir da noch nicht richtig drüber geredet. Also die 4.1 ist raus und die scheint jetzt auch tatsächlich die Fehler soweit behoben zu sein, soweit ich es jetzt überprüft habe. Also das, was okay. Ich zu beanstanden hatte, ist jetzt erstmal in Ordnung. So die ein oder andere Kleinigkeit, aber das sind tatsächlich Sachen, die, naja, die müssen halt dann noch in einem nächsten Update irgendwann kommen. Aber ich benutze jetzt die 4.1 tatsächlich in meinem Produktiv-Environment und es ist alles okay.
Jo, ich habe letztes Wochenende überlegt, ob ich es jetzt schon einsetze, ob ich jetzt umstelle, aber habe es dann aus Zeitgründen erstmal gelassen. Muss ich nochmal drüber nachdenken.
Gut.
Jo, dann habe ich hier noch Frank Schlamann, habe ich.
Nee, der hat
noch. Achso, das ist eine Antwort, alles klar. Eine Antwort. Fotostream. Gut. Dann machen wir doch weiter im Text.
Nämlich,
so. Wie viele Megapixel gehen denn eigentlich, Chris?
So viel,
ja. So viel, wie man drauf baut, ne?
So viel, wie man vorne drauf schraubt auf die Kamera.
Wie viel Megapixel hat die D800? Ja, 36, irgendwie sowas?
Ja.
Und da kam ja sofort die Frage, welches Objektiv löst denn das überhaupt auf?
Ja.
So, und jetzt ist natürlich die Frage eigentlich gar nicht, was das Objektiv auflöst, denn das Objektiv ist erstmal analog. Das ist, gehen wir mal von wirklich gut geschliffenen Linsen aus, dann löst das Ding mehr oder weniger unendlich auf. Ja, aber da gibt es ja noch mehr, was die Auflösung behindern könnte. Da ist ja zum Beispiel noch eine Blende im Weg.
Da ist eine Blende und die Blende macht Beugung.
Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Über Beugungsunschärfen.
Man kennt das ja, also es gibt ja so, wenn man abblendet, also wenn man die Blende kleiner macht als weit offen, dann wird das Bild immer schärfer und da wird auch die Bildqualität besser. Die Vignettierung geht irgendwann mal weg und die Detailschärfe wird größer bis zu einem gewissen Punkt, weil je weiter man die zumacht, desto mehr Beugung gibt es. Und die Beugung wirkt dann irgendwann dieser größeren Schärfe durch die kleinere Blende entgegen und macht das dann wieder mal schlimmer. Und da gibt es so diesen Schnittpunkt, wo die beiden quasi so sich treffen, diese zwei Kurven. Die eine steigt auf, die andere steigt ab. Und da ist dann so das Schärfe-Maximum, was dieses Objektiv quasi kann, also der Sweet Spot. Mhm. Und ja, jetzt hat das hier mal jemand durchgetestet und hat mal geguckt, wie viel diese Beugung denn tatsächlich mit der erzielbaren Auflösung zu tun hat. Und ja, da sind wir auf relativ interessante Werte gekommen hier.
Genau, hast du die Tabelle vor dir? Ich habe hier nur mal rausgesucht, dass bei einer Kleinbildkamera, also 35 mm Format, bei Blende 8, jetzt immer vorausgesetzt vom idealen Objektiv, also keinerlei Störungen im Strahlengang außer der Blende.
Genau, also quasi ein Objektiv,
das perfekte Objektiv,
was aus dem Computer kommt und was nicht tatsächlich aus echtem Glas besteht.
Ganz genau, also ein perfektes Objektiv ohne Probleme. Da sind wir bei einem 35 mm Format bei Blende F8 bei etwa 30 Megapixeln.
Genau, mehr geht da nicht. Also das ist das theoretische Maximum, was bei Blende 8 rauskommen kann. Mhm. Und wenn wir es nochmal irgendwie auf Blende 11 abblenden, dann sind wir plötzlich nur noch bei 15 Megapixeln und bei Blende 16 nur noch bei 7,5 Megapixeln.
Was jetzt nicht bedeutet, dass diese Blenden sinnlos sind, weil man natürlich eine höhere Schärfentiefe erreicht, was natürlich dem Bildcharakter zuträglich sein kann, wenn man es haben möchte. Aber man hat eben nicht mehr auf jedem benachbarten Pixel auch eine neue Bildinformation liegen, weil eben durch diese Beugung diese Unschärfen entstehen an diesen Kontrastgrenzen oder überhaupt über das ganze Bild, dass das eben nicht mehr so fein aufgelöst werden kann. Und da zeigt sich, dass wir doch schon so ziemlich am Limit sind mit dem, was so gerade so gebaut wird.
Denke ich auch. Ich meine, gut, wenn man das mal weiter aufmacht, also wie gesagt, wieder nur vom idealen Objektiv ausgehend beim Kleinbild, bei einer Blende 2 wären also theoretisch irgendwo knapp 500 Megapixel möglich. Mhm. Also da ist schon eine ganze Menge drin. Nur hat man da natürlich dann kaum noch oder fast keine Schärftiefe mehr. Das heißt, da ist zwar dann toll viel Schärfe, aber eben nur in einem sehr begrenzten Bereich. Also das muss man einfach wissen an der Stelle. Interessant wird's, wenn man sich mal so die anderen anschaut. Also zum Beispiel in Micro Four Thirds. Da bist du dann bei Blende 8 nur noch bei 8 Megapixeln, die möglich sind.
Das hat mich überrascht.
Jupp, das heißt, wenn du mal so, also Blende 5,6 noch gibt es dann schon 15,5 Megapixel, Blende 4, 31. Das wird also dann schon wieder das geht schon dann wieder so ab Blende 4 und größer geht es dann schon bei der Micro Four Thirds wieder in den Bereich, den die Sensoren heute noch nicht tun. Also das geht also noch. Mhm. Bei den Kompaktkameras ist es tatsächlich noch extremer. Also eine 2/3 Zoll, also diese 7x9 mm sind das. Ich denke mal, das sind schon die etwas größeren. Mhm. Da reden wir dann bei Blende 8 nur noch von 2,2 Megapixeln, die gehen.
Wobei, die haben, glaube ich, nie Blende 8, ne? Die haben meistens irgendwie so Blenden um 2, 2,2,
ja,
und sowas.
Ja, 2, also bei einer weit offenen Blende 2 bei so einer kompakten, da kriegt man dann tatsächlich, schafft das theoretisch noch 35 Megapixel. Mhm. Bei Blende 2.8 noch 17.5 und bei Blende 4 schon nur noch 8,8.
Geht rapide, also geht runter.
Drastisch runter.
Ja, weil das einfach so winzig ist. Das Loch ist einfach extrem klein dann.
Genau, je größer dieser Sensor wird, desto weniger Beugung. Oder nee, nicht desto weniger Beugung, aber desto mehr Megapixel kann man bei der entsprechenden Blende eben noch durchbekommen. Beim Mittelformat, also beim digitalen Mittelformat, also 30x45 mm ungefähr, da reden wir dann bei Blende 8 schon von um die 50 Megapixeln.
Mhm.
Und bei Blende 1.4, also weit offen, sind wir bei 1.500 möglichen, also 1,5 Gigapixel.
Mhm.
Also es ist tatsächlich mal interessant, sich diesen Bericht anzuschauen, durchzulesen, weil es tatsächlich so ganz völlig unhysterisch mal so die Sache durchgeht und mal sehr sehr gründlich sich anschaut, was denn geht und auch immer schön dazu sagt, jawohl, das sind Optimalwerte, aber grau ist alle Theorie, denn in der Praxis, also das Gesagte gilt nur, steht hier, wenn unter optimalen Voraussetzungen fotografiert wird, Stativ, Spiegelvorauslösung, keine Filter, beste Optiken. Da die meisten von uns das in den seltensten Fällen einhalten, sind wir in der Regel mit theoretisch deutlich weniger als Superqualität zufrieden und da spielt eine Blende mehr dann auch schon keine Rolle mehr. Siehst du, weil dann sofort das Handheld und die möglichen Verwackler da einfach dann die Auflösung quasi begrenzen.
Na klar. Ja, und wie gesagt, das theoretische sehr hohe Maximum bei offenen Blenden, das ist ja auch wieder, jetzt kommt aber ein echtes Glas davor und bei einer weit offenen Blende hast du nun mal keine kristallscharfe Abbildung. Das heißt, du hast dieses schöne weiche Bild, hast du dann halt voll aufgelöst. Ne? Also das hilft einem dann auch nur endlich weiter.
Ja. Ist auch interessant, weil du musst ja bei manchen Objektiven auch abblenden. Also es gibt ja deutliche eine ganze Menge Objektive, die, wenn sie weit offen sind, dann zum Beispiel die Schärfeebene, die dann auf dem Sensor liegt, die ist dann einfach nicht ganz eben.
Mhm.
Die ist dann leicht gebogen. Das heißt, du hast dann tatsächlich Randunschärfen, die daherkommen, die du tatsächlich nur wegkriegst, wenn du abblendest. Das heißt, du wirst jetzt quasi gezwungen, allein deshalb schon abzublenden. Und
ja. Also ich finde das ganz interessant. Das packen wir unbedingt in die Shownotes. Schaut euch das mal an. Und wie gesagt, immer unter dieser Prämisse, die wir gerade angesagt haben, das Ganze lesen. Natürlich macht es Sinn, die Blende weiter zuzumachen, wenn es erforderlich ist, aber es zeigt eben auch wirklich mal die physikalischen Grenzen auf. Vor diesem Hintergrund bin ich dann doch wieder auch ganz froh, unter anderem, dass Canon mit der 5D Mark III, auf die ich ja so lange gewartet habe und jetzt sie mir nicht leisten kann, da dieses Megapixel-Rennen nicht mitgemacht hat. Ich hoffe, das bleibt auch so und die lassen sich dann nicht wieder von anstecken, weil wir hatten gerade vorhin das Thema mit den großen Speicherkarten. Wenn ich jetzt so eine D800 nehme, die mich persönlich jetzt durchaus auch anmachen würde, also hätte ich jetzt Nikon-Objektive, würde ich da durchaus über eine D800 theoretisch nachdenken. Praktisch wieder nicht, weil die hohe Auflösung brauche ich wieder so selten. Also bisher habe ich noch keinen Auftrag wegen der Auflösung verloren und ich arbeite mit der 5D Mark I. Da reden wir von 12,8 Megapixeln. Aber wenn ich mir überlege, ich würde dann auf eine 16 GB Karte nur 200 Fotos drauf kriegen und ich überlege, ich habe jetzt mit der 5D Mark I, ich habe da jetzt eine 8 GB Karte drin und habe an einem Nachmittag bei einem Event zwei Karten verschossen, da hätte ich mit der D8 hätte ich ja exorbitant, da wäre mein Rucksack mit Karten voll gewesen. Also geht nicht. Da muss man auch immer mal vor diesem Hintergrund mal sehen, was braucht man denn eigentlich? Naja, spannendes Thema. Spannend übrigens auch die Fotos. Bist du noch da, Chris? Der Chris ist weg. Ich frage ihn mal, wo er ist. Ich kann ja so lange schon mal anfangen. Und zwar haben wir einen Link-Tipp von Manuel. Chris hört mich. Und zwar geht es um beeindruckende Island-Fotos. Der hat uns nämlich geschrieben... Jetzt chattet er mich zu. Hallo, Happy Shooter. Hier ein kleiner Link-Tipp zu Orva Thorgeisens Webpage. Das ist der isländische Fotograf, zeigt ein erstaunliches Portfolio über eine Insel aus Feuer und Eis, besonders eindrücklich. Die Fotos aus den Eishöhlen des Vatnajökull Diese hat der Vulkan bei seinem letzten Ausbruch unter dem riesigen Gletscher aus dem Eis gefressen. Dementsprechend mischt sich das kühle Blau mit schwarzem Magmastaub, der sich mit dem Eis zu kunstvollen Texturen vereinigt hat. So, da ist er wieder.
Hörst du mich jetzt?
Jetzt höre ich dich wieder.
Du warst gerade komplett bei mir gut, aber du hast mich nicht gehört.
Ja, das hatten wir mit Skype ja schon mal, dass irgendwie plötzlich einfach der Ton weg war.
Gut.
Ja, also sind sehr, sehr schöne Fotos hier zu sehen. Und zwar findet ihr das Ganze auf arcticfoto.is. arcticfoto.is. In den Chat kommt der Link sofort. Sehr schöne Fotos. Also auch gerade, wenn man mal Landschaften fotografieren will, kann man sich die Bilder unbedingt mal anschauen und einfach mal analysieren, wie hat er da bestimmte Dinge, vor allen Dingen auch das Licht, in Szene gesetzt. Ja, genau, das Haar fehlte. Wie hat er das Licht in Szene gesetzt? Wie hat er die Landschaft in Szene gesetzt? Sehr beeindruckend. Auch die Bearbeitung gefallen mir sehr gut. Unbedingt mal anschauen. Danke, Manuel, für den Tipp.
Tja, und das nächste...
Nachdem wir den Ton wiedergefunden haben, hast du Fotos verloren, oder wie war das?
Ich habe keine Fotos verloren, sondern ein Fotograf namens... Ich bin mir nicht sicher, ob es ein... Doch, es ist ein Fotograf, der heißt Jack Robinson, der nicht mehr
lebt. Ach, okay.
Und der, der starb dann irgendwann und sein Chef war dann quasi mit beauftragt, seine Sachen zu sichten und zu was auch immer man dann mit Sachen macht von Leuten, die verstorben sind. Ja, und der hat sich dann doch gewundert, weil er dann irgendwann bei dem in seinem Apartment 150 Prints von berühmten Leuten aus den 50er, 60ern und 70ern gefunden hat.
Wie viele?
150.000 Prints. Von Joni Mitchell über The Who, über...
Wo findet man denn 150.000
Prints? Über Jack Nicholson, über was weiß ich. Dieser Jack Robinson war wohl ein kommerzieller Fotograf für die Vogue. Der hat also da tatsächlich unter Auftrag gearbeitet. Und hat eben sehr viele Bilder gemacht und die waren einfach verschollen und jetzt sind sie wieder da. Und das ist total spannend und deshalb linken wir das. Hier zum Beispiel ein Bild von Jack Nicholson und so weiter. Also linken wir mal hin, das ist echt spannend. Also solche Funde sind tatsächlich immer wieder drin. So,
ich hatte das gerade verwechselt. Ich dachte, das waren jetzt Bilder, die Leonard Nimoy gemacht hatte, aber das war wieder noch was anderes.
Nimoy ist fotografiert zwar auch, aber das sind nicht die Bilder, die er gemacht hat. Nein, nein, das ist Jack Robinson. Also linken wir auf jeden Fall auch hin, weil spannend. Das ist so ein bisschen wie Vivian Maier, nur mit berühmten Leuten.
Ja.
So ungefähr.
Ja, überleg mal, 150 Prints, wenn du die irgendwo stapelst. 150.000. Ja, meine ich ja, 150.000. Boah, da muss ein ganzer Raum voll gewesen sein, wa?
Also der muss wohl sehr ordentlich gewesen sein, was so in dem Beitrag steht. Also ich denke mal, der hat das schränkeweise irgendwo das Zeug gehabt, klar.
Geil. Also eine Wohnung möchte ich auch mal finden, du. Kickstarter mal wieder. Matt, Max und Jens und ich glaube noch zwei, drei andere haben uns das gemailt. Und zwar, hallo Boris, hallo Chris. Ich habe gerade bei Peter Pixel einen Bericht über ein, wie finde ich, sehr interessantes Kickstarter-Projekt gefunden. Und dann kommt der Link zu einem Trigger-Happy Kamera-Remote. Ein Trigger-Happy, so heißt das Ding. Turns Smartphones into a fancy Camera-Remote. Tja. Da geht es also darum, dass man aus seinem Android-Device oder aus seinem iOS-Device einen Kameraauslöser macht. Da soll wohl offenbar ein Adapter gebaut werden, der dann von dem Gerät an die Kamera geht und eine Software entwickelt werden, die dann die Sensorik des Gerätes benutzt, um auslösen zu können. Oder habe ich das richtig verstanden?
Also das macht wohl genau das. Also das und mehr. Da, wenn man sich mal so ein iPhone, ich weiß nicht, für welche anderen Devices es noch kommen soll, aber wenn man sich mal das iPhone anschaut, da ist ja alles Mögliche drin, also Mikrofon und Bewegungssensor und GPS und so weiter. Und du kannst dann wohl über das iPhone dann die Kamera auslösen, eben durch Nutzung dieser verschiedenen Sensoren. Hat dann so nette Funktionen drin, wie zum Beispiel ein GPS-Auslösung und zwar nicht nach Geschwindigkeit, sondern nach zurückgelegter Distanz. Das heißt,
also alle 100 Meter ein Bild zum Beispiel.
Oder zum sowas. Beispiel, wo es dann relativ egal ist, wie schnell du mit deinem Auto fährst, es wird immer im gleichen Abstand was gemacht und solche Geschichten. Also das ist ein ganz spannendes Ding und da musst du wohl, also da, das besteht wohl aus Software und irgendwie Kabellage, die du dann entsprechend zwischen dein Device und die Kamera hängst und ja, ich habe es noch nicht getestet, ich habe nur gehört, dass es ganz interessant sein soll.
Ja, testen kann man es ja noch nicht, ne? Oder ist das schon fertig?
Ich dachte, das wäre schon fertig. Also ich weiß von, zumindest von Leuten, die es schon bestellt haben.
Ah ja. Also ihr seht, wir sind voll informiert. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob das bei iOS dann über das Docking-Connector geht, vom Docking-Connector.
Nein, es geht über den Kopfhörer.
Über den Kopfhörer. Okay. Da sparen sie nämlich alle Geld. Da gibt es irgendeine API wohl, mit der man Waveformen als Datentransport nutzen kann. So kriegst du halt Daten von externen Geräten in das iPhone rein und eben auch wieder raus. Da werden dann quasi so wie früher mit dem Modem irgendwelche Signale rübergeschubst.
Ja, und unterstützt halt auch so Geschichten wie HDR, dass man also quasi über einen bestimmten Range dann mehrere Bilder macht oder das sogenannte Bulb Ramping, dass man so Timelapses von Tag in die Nacht hinein macht, also dass man quasi den, ja,
wobei das
wo es noch hell ist, kürzer belichtet und im Dunkeln eben länger und so und das vollautomatisch.
Das ist eigentlich sogar clever, das über einen Kopfhörerausgang zu machen, weil dann könntest du mich, wenn du das Ding im Auto angeschlossen hast, über den Dock weiterhin die Stromversorgung sicherstellen, ohne dass du da wieder einen Adapter bräuchtest. Ja.
Und unterstützt wird anscheinend iOS 5 und Android. Alle Android-Devices, die einen Kopfhörerausgang haben.
Na, hoffentlich auch iOS 6.
Ja,
und ist ja auch vorgestellt worden.
Ja, und eine ganze Liste von Kameras. Also das scheint wohl tatsächlich in irgendeiner Form scheint es wohl zum Funktionieren
bekommen ja, ich zu haben. Würde dann mal vermuten, wenn sie über den Kopfhörerausgang gehen, dass sie halt irgendwelche Standardsignale schicken und dann halt irgendeine so Blackbox dazwischen haben
und die das dann
auf der einen Seite halt die Signale entgegennimmt, einfach Kopfhöreranschluss dran machen und auf der anderen Seite eben dann wahrscheinlich irgendwelche wechselbaren Stecker für die verschiedenen Kameras, um die Signale weiterzugeben. Das klingt interessant.
Wir haben einen schlauen Chatroom. Forstmann schreibt, 17.000 DIN A4 Seiten sind übrigens 2,5 Meter hoch.
Ja. Und ein Print ist ein bisschen dicker als eine
A4-Seite. Und das wahrscheinlich mit 80 Gramm Papier, würde ich sagen.
Ja. Ja,
das kann man so mal ausrechnen. Gut. So, jetzt hat der Tim was gefragt.
Ja, und zwar, hallo, und dank euch, was? Ich muss mal kurz vorlesen. Dank euch beiden für die Beantwortung meiner letzten Frage zum Thema rot-grüne Ränder. Das Bild wurde mit einem 100 € Tamron Zoom-Objektiv aufgenommen, also wirklich nicht das Beste. Siehst du? Ja,
das ist eher Glasbaustein, oder?
Ganz genau. Was nicht heißt, dass man damit keine spannenden Fotos machen kann, aber man darf eben von der Qualität auch nicht das Beste erwarten.
Ist zumindest so. Nicht, wenn man nicht im Sweet Spot fotografiert.
Richtig. So, dann schreibt er weiter. Ich habe allerdings eine weitere Frage. Ich bin seit kurzem Besitzer eines iPads 3. Vorher hatte ich ein Android-Tablet und da gab es eine App, mit der ich meine Canon-Kamera direkt per USB-Kabel ans Tablet anschließen kann und mit einer App Live View hatte sowie Einstellungen tätigen konnte. Also er konnte die Kamera direkt ans Android-Tablet anschließen, konnte die Bilder da sehen und konnte da das Live View sehen und da auch Einstellungen vornehmen. So. Also quasi tethern, sagt man ja dazu, ne?
Ja.
Nun habe ich geschaut, ob es so etwas auch fürs iPad gibt, habe allerdings nur Lösungen gefunden, wo eine DSLR an einen PC, ja, oder wahrscheinlich auch Mac, angeschlossen werden muss und dann mit dem iPad ich es erst steuern kann. Genau. Also das, er fragt, da gibt es denn auch eine Lösung ohne PC? Habt ihr da vielleicht einen Tipp? Also, er möchte seine Kamera direkt an das iPad anschließen, um das Live-View direkt darauf zu sehen und wahrscheinlich um die Fotos darauf direkt zu sehen, ohne den Umweg über einen weiteren Rechner gehen zu müssen. So, und meines Wissens gibt es da nichts. Ich gucke gerade mal in den Chat. Ich mache Fotos, sagt über WLAN. Ja, ist klar, da brauchst du aber auch wieder einen externen Rechner dafür. Ausnahme ist eine Nikon D4, die hat das mit WLAN, wenn du da WLAN-Adapter drin hast, dann hat die ja einen Webserver in der Kamera, damit würde es dann gehen. Dann gibt es hier FullyPB sagt DSLR Remote für iPad und IO Shutter, sagt der Forstmann.
Ja, aber das sind doch wieder diese Lösungen, die Remote eben nur triggern.
Richtig, meine ich
das ist Fernbedienung, aber kein Tethering. Bei Tethering kommt ja das Bild dann auch sofort aufs Device rübergewandert. Was er will, ist ja ein iPad nehmen, dann die Kamera dranhängen, beim iPad auf den Bildschirm tappen und Klick sagen und die Kamera macht dann Klick und dann taucht das Bild sofort auf dem iPad genau. auf. Und diese Lösung in der Form habe ich bisher noch nicht gesehen. Also da möge man mich bitte korrigieren, aber
ja, mich gleich mit, weil ich meine auch, dass es da nichts gibt in dieser Form. Weil das vom Konzept her so einfach gar nicht funktioniert. Weil du würdest ja an das iPad über den USB-Adapter die Kamera anschließen müssen. Und damit würde die Kamera als Mass Storage Device, also als Datenspeicher, erkannt. Und du könntest dann Fotos importieren in die in diese Kamerarolle da, in die Fotorolle,
in die Bibliothek. Und zwar, weil das iOS in diesem Moment nach einem Ordner guckt auf diesem Mass Storage Device, der DCIM heißt. Mhm. Und wenn der da drin ist und da Bilder drin sind, werden die importiert. Und wenn er nicht da ist, wird da nichts importiert. Aber das durchsucht er nur beim Andocken. Also wenn du das, dieses USB-Ding mountest, also einsteckst. So,
jo.
Jetzt und schießt die Kamera ein Bild.
Auch kein Live-Bild.
Du kriegst also kein Live-Bild rüber, das geht nicht. Das unterstützt die Sache so nicht. Könntest natürlich, lass mal kurz überlegen. Da gibt's doch eine Software, mit der man von der iFi direkt auf iOS Bilder ziehen kann. Die gibt's meines Wissens.
Also meinst du dann mit dieser kleinen WLAN-Karte arbeiten?
Müsstest du quasi eine iFi, also dieses WLAN-SD-Kärtchen da in deine Kamera tun und dann mit einer anderen Software, also von iPad aus triggern die Kamera irgendwie, so mit diesem Trigger-Happy oder so. Und diese iFi müsstest dann per WLAN parallel im Hintergrund auf... Uiuiui.
Also ich glaube, sagt der Chat auch schon, einfacher ist es dann, das Android-Tablet zu nehmen.
Aha.
Also ich denke, dass da einfach vom Konzept her nichts da ist. Es müsste ja eine App geschrieben werden, die diese Kommunikation mit der Kamera über den Dock-Connector, über den USB-Anschluss irgendwie aufnimmt. Und da bin ich mir jetzt gar nicht mal sicher, ob man das so einfach programmieren kann oder ob der Entwickler dafür wieder eine besondere Lizenz von Apple erwerben muss, weil er dann den Dock-Connector ja benutzt an der Stelle. Also ich glaube da nicht, dass das geht. Wenn da irgendeiner wirklich eine Lösung kennt, ab in die Kommentare, Folge 272.
Tja, dafür habe ich ein MacBook Air, damit geht's nämlich.
Ganz genau.
Jo.
Der André
fragt, hallo Boris, hallo Chris, ich habe ein CMYK-Druckprofil meines Farblaserdruckers. In Photoshop kann ich mir damit ziemlich genau über die Proofing-Funktion anzeigen lassen, wie das Bild im Druck aussieht. Ich war deshalb sehr erfreut, dass Lightroom 4 jetzt auch eine Druckvorschau mit ICC-Profilen anbietet. Leider wurde ich dann aber doch enttäuscht. Lightroom akzeptiert nämlich leider nur reine RGB-ICC-Profile. Das ist mir aber unverständlich. Arbeiten denn Farblaser und Tintenstrahldrucker nicht alle mit CMYK-Farben und Profilen? Für was ist denn eine Proofing-Funktion mit reinen RGB-Profilen denn interessant? Habt ihr eventuell eine Idee oder weiterführende Informationen? Danke, André.
Ja. Ich habe mich da ehrlich gesagt auch gewundert. Als ich das gelesen habe, konnte ich es erstmal gar nicht glauben, aber wir haben es auch vor der Sendung nochmal ausprobiert. Es ist tatsächlich so. CMYK-Profile werden auch gar nicht erst angeboten, werden auch nicht unterstützt von Lightroom direkt. Und es ist tatsächlich so, dass viele Druckertreiber, wenn nicht sogar alle Consumer-Druckertreiber zumindest, RGB-Daten entgegennehmen. Das heißt, die Treiber arbeiten auf der Gib-mir-Seite mit RGB-Daten und genau. wandeln das dann selber auf ihr jeweiliges Farbdrucksystem um. Und die können durchaus unterschiedlich sein. Also natürlich, viele Drucker haben CMYK-Farben drin und dann noch ein paar Zusatzfarben. Aber es gibt zum Beispiel auch Drucker, die haben dann tatsächlich eine rote und eine grüne Patrone noch mit extra drin. Und solche Späße oder ein Orange. Das heißt, da macht sowieso jeder Druckerhersteller seinen eigenen Kram und münzt das um. Und tatsächlich die Profile, die ich mal bekommen habe von wo war es denn, wo ich Ausbelichtung gemacht habe, ich glaube, es war sogar Saal Digital, war meines Wissens auch ein RGB-Profil.
Davon gehe ich jetzt mal aus. Also die im Konsumerbereich oder auch sogar im Semi-Profi- und Profibereich, die Drucker, die du dir hinstellst, ob das jetzt dicke Design-Jets oder sonst was sind, haben meines Wissens RGB-Profile und Sobald du jetzt aber in diesen Printbereich gehst, also ich möchte jetzt ein Magazin drucken oder ein Buch oder sowas, also ist nicht Fotobuch, sondern ich möchte jetzt mit einer Druckerei arbeiten und da möchte ich dann irgendwie das Profil des, ja, das irgendwie der Heidelberg Druckmaschine oder sowas irgendwie mir angucken, da geht es dann in den CMYK-Bereich und das ist tatsächlich echte Druckvorstufe und da würde ich sagen, naja, das haben sie halt dann irgendwie weiterhin dem Photoshop vorbehalten.
Ist bei Flyer-Alarm zum Beispiel so, bei bestimmten Werbeartikeln, bei Leuchttafeln und verschiedenen anderen Produkten, da brauchst du auch CMYK.
Das sind die Sachen, die ich aber eh nicht in Lightroom mache, weil das sind ja dann, da ist ein Grafikdesign drin, da ist Illustration dabei, da kommt Text drauf, da kommt alles Mögliche drauf. Das mache ich nicht mehr in Lightroom,
vor allen Dingen,
da kann Lightroom nicht mit.
Da musst du Beschnittzugabe noch ins Dokument mit reinbringen. Also da geht es nicht um dieses eine Bild zu drucken, sondern da geht es wirklich um ein Layout zu drucken.
Also im normalen, rein Fotoumfeld ist das mit diesem RGB völlig ausreichend.
Ja, ist so. Also meine Drucker haben auch alles RGB-Profile. Genau. Wer trotzdem CMYK-Profile benötigt in Lightroom, da mag es ja durchaus Gründe dafür geben. Ich habe da ein Plugin gefunden. Ich habe es nicht ausprobiert. Das müsstet ihr euch dann mal anschauen, wenn ihr das braucht. Und zwar gibt es für Lightroom, und zwar, man höre und staune, ab der Version 2 Plugin für solche Geschichten. Und zwar ist es das zu finden auf lightroom-plugins.com/proofindex.php. Das P und das I von Proofindex groß geschrieben. Ist auch in den Shownotes zu finden. Ich hau den Link mal gerade in den Chat rein. Ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert. Ich habe nur gesehen, dass es da etwas gibt. Ob das jetzt nur ein Exportfilter ist oder ob das Ding tatsächlich irgendwo was anzeigt, müsst ihr euch mal anschauen. Das war die einzige Lösung, die ich finden konnte. Ich glaube, da geht irgendwie ein extra Fenster auf oder sowas.
Klingt auf jeden Fall interessant. So, der Michael schreibt: Hallo Boris, hallo Chris. Ich habe vor kurzem die Fotografie zu einem meiner Hobbys erklärt. Eine 600D mit 18 bis 55 mm Kit hatte ich mir schon letztes Jahr gekauft als Nachfolger einer Next 3. Seit letztem Jahr kamen noch ein paar Objektive und andere Kleinigkeiten hinzu. Eigentlich hatte ich vor, meine Bilder mit RAW Therapy zu entwickeln. Aber wenn man viele Tutorials liest oder Podcasts schaut, sieht man immer wieder Adobes Lightroom. Da die vierte Version vor der Tür stand, habe ich mir diese gestern dann auch bestellt. 129 Euro, das kann man ja mal in Software investieren. Das wäre aber auch ein 50 mm 1.8 gewesen. Ja. Aber ich habe ja schon ein 1er Modell mit Metallbajonett. Jetzt will ich irgendwann aber auch mal Bilder bearbeiten und schon bin ich bei Adobes Photoshop. Über 1000 Euro, also dann komme ich ins Grübeln. Das wären fast ein 24 bis 70 28. Der rechnet
in Objektiven. Ja. Ich rechne mal in Pizza.
Ah ja, okay. Was meint ihr, muss ich früher oder später in diesen sauren Apfel beißen? Gibt es anständige Alternativen? Aber da wäre ich ja wieder bei dem Thema weiter oben. Ich war schon kurz davor, mit dem Schülerausweis meiner Nichte zu leihen. Gruß Michael, also known as Silent Miewe. Da ist unser
Silent
Miewe.
Ne?
Ja, also das ist natürlich die Frage, was willst du bearbeiten, was musst du bearbeiten? Das ist die erste Frage.
Ja.
Also wenn du jetzt sagst, okay, du musst jetzt tatsächlich hier mit Ebenen arbeiten und irgendwie eben Illustrationsgeschichten machen, dann kannst du da mit Lightroom nicht wirklich weiter. Also da musst du tatsächlich irgendwo in externe Dinge gehen. Aber muss das tatsächlich Photoshop sein? Weil die Kosten, speziell hier in Europa, wo es ja ungefähr doppelt so viel kostet wie in den USA.
Ja, das wäre schon mal der erste Tipp, sich nämlich die englische Version zu holen. Ich habe zum Beispiel für einen Photoshop nicht 1000 Euro bezahlt und ich habe es ganz legal erworben. Die bieten mich immer wieder Update-Aktionen an, dass man von irgendwelchen kleinen Versionen, was weiß ich, von einem Photoshop Express zum Beispiel. Ne, heißt es Express? Wie heißt das kleine? Photoshop? Irgendwas mit E. Weiß nicht, ob es Express ist.
Elements,
genau. Express war das Online-Ding. Ne? Elements, dass man davon zum Beispiel für wenig Geld upgradet auf das volle Produkt, also auf das große Produkt. Voll sind sie beide. über so eine Aktion und mit einer ganz alten Elements-Aktion bin ich mal irgendwie bei einem halben Preis da dran gekommen. Also das waren irgendwie roundabout, weiß nicht, 480 Euro oder irgendwie sowas, hatte ich da, glaube ich, damals hinlegen müssen, dann für die englische Version. Da war auch der nette Mensch am Telefon ganz überrascht, dass die dann doch so viel günstiger ist. Und ich habe gesagt, ich kann da gut mit leben und die Tutorials im Web sind sowieso alle englisch, also her damit. Und die Updates sind ja dann auch wieder günstig. Also jetzt gerade aktuell gibt es zum Beispiel ein Update-Angebot von einer älteren Version auf die 6er-Version für, weiß ich nicht, unter 300 Euro. Also das sind immer relativ günstige Update-Konditionen meistens. Den Einstieg muss man halt einmal finden. Da muss man irgendwie eine gute Aktion finden oder einen Händler, der eine gute Aktion macht. Manchmal kaufst du irgendwie 2 oder 3 Produkte und es ist dann billiger als ein neues Photoshop.
Ja, das Pricing-Modell ändert sich aber im Moment ja gerade eh.
Da sind sie gerade am Ändern. Sie haben zum Beispiel auch jetzt so ein Abo, dass man irgendwie monatlich ein paar Euros bezahlt für die ganze Suite.
Es ist nicht wirklich wenig. Also du kommst dann halt im Jahr kommst halt dann auch über deine irgendwo auf deine 1000 Euro oder
genau, so. Genau, aber du hast dann den Batzen nicht auf einmal und du hast immer aktuelle Versionen. Also alle Updates inklusive quasi, solange das Abo läuft. Auch eine Alternative, wenn man es wirklich oft benutzt. Klingt jetzt bei dem Michael nicht so, dass er das so intensiv nutzen wird, als dass sich das lohnt. Und insofern sei hier mal wieder die Alternative genannt, 2 Stück davon mindestens, und zwar einmal GIMP. Findest du auf gimp.org, komplett kostenlos. Gibt es auch sehr, sehr viele Tutorials und viele Anleitungen, die man zu Photoshop findet, kann man auch mit GIMP nachvollziehen. Da ist vielleicht mal der Befehl an einer anderen Stelle oder heißt ein kleines bisschen anders. Aber sie orientieren sich da schon so ein bisschen auch an Photoshop. Und die andere auch sehr gute Alternative ist Photoline, findest du unter pl32.de. Lass dich nicht vom Namen abschrecken, die haben auch eine 64-Bit-Version. Auch sehr, sehr gut, kostet ein bisschen was, ist aber wesentlich günstiger als Photoshop und könnte da eine brauchbare Alternative darstellen. Und es kann sehr, sehr viel mehr als, glaube ich, GIMP kann im Augenblick. Ich bin jetzt auf dem aktuellen Entwicklungsstand nicht mehr drauf. Aber Photoline kann eben auch CMYK und höhere Farbtiefen und Spirenzien, was Photoshop eben auch kann.
Und als Podcast zum GIMP gibt's Meet the GIMP. Den macht unser Freund Rolf. Und den findest du auf www.meetthegimp.org.
Yep.
Auf Englisch.
Also GIMP habe ich auch ein paar Mal drauf gehabt und damit was gemacht. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, wenn man eben Photoshop kennt, aber kostet halt nichts und dafür echt brauchbar. Also es ist am Ende ist es ja die Funktionalität, die dahinter steckt und die ist einfach sehr, sehr großartig. Und den Weg zu finden, der mag dann vielleicht mal ein bisschen länger dauern, wenn man jetzt nur ein Photoshop-Tutorial hat. Und deswegen Meet the GIMP kann da eine ganz gute Hilfe sein. Aber Photoline, guckst dir mal an.
Jo. Unser John. Freund John Fehrer hat uns mal wieder beglückt und zwar war am Basteln.
John ist echt so ein. Der hat ja, Zeit, ich, der find bastelt.
Finde ich klasse.
Das, ich finde das auch so hammerhart. Der schickt uns immer Sachen. Ich liege am Boden, wirklich.
Also der John ist ja auch vom Analogvirus infiziert. Der war ja auch schon auf diversen Workshops und so.
Das merkt man.
Ja, und jetzt hat er mal Folgendes probiert. Also die Aufgabenstellung ist, wie bekommt man ein Filmdöschen, so 24x36, die kennen vielleicht die Älteren unter euch noch, das sind die mit dem, also mit dieser Metallhülle, wo dann der Film so eingewickelt ist in so einer Spule drin.
Ein normaler, handelsüblicher Film, wie man ihn früher noch an Tankstellen kaufen konnte. Heute noch an ausgewählten Drogerien.
Ja. Also 24x36, der Großteil der Zuhörer ist jünger als das. Naja, jedenfalls hast du also quasi das Filmdöschen und jetzt hast du eine Mittelformatkamera und diese Mittelformatkamera, da soll jetzt dieser kleine Film rein.
Mittelformat zeichnet sich dadurch aus, dass das Format größer ist als das Kleinbildformat, ne?
Richtig, das Mittelformat hat hier eine Spulenbreite von irgendwie ein bisschen mehr als 6 Zentimetern und da kannst du also nicht mal so, und der funktioniert auch noch anders, nämlich du hast eine Spule. Mhm. Das heißt, diese Spule hat natürlich ihre eigene Geometrie und diese Spule, der wird also da quasi vorwärts reingespult, der Film, in die neue Spule. Und ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil du könntest natürlich rein theoretisch könntest du schon hergehen und sagen, ich mache jetzt in der im Dunkelsack oder im Wechselsack oder in der Dunkelkammer, mache ich jetzt den 35mm Film da raus und wickel den dann auf die Spule wieder auf. Und ja, das ist aber alles ganz schön
fummelig.
Fummelig, was er gemacht hat, ist, er hat jetzt einfach so eine Plastikspule genommen, so eine Mittelformatspule, hat die in kleine Stücke geschnitten, also hat quasi die Enden abgemacht und hat die dann wieder aufgepfropft auf diese 35mm Filmpatrone. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein Frankenstein-Teil, diese 35mm Patrone, wo rechts und links dann so ein Bolzen rausguckt. Und das ist dann eben genau richtig, um es in eine entsprechende Rollfilmkamera, also eine Mittelformatkamera einzuspulen. Ja, und soweit so gut.
Ich frag mich bei der Höhe von der Rolle, ob es nicht auch möglich wäre, zwei Rollen übereinander daran zu bringen. Oder sind die dann wieder zu hoch?
Nee, passt nicht ganz.
Also der reine ganz. Film würde ja zweimal übereinander reinpassen.
Nee, wird er nicht, weil der Film ist ja 35mm breit. Und also das sind dann 70 zusammen.
Also passt gerade knapp nicht, okay.
Passt fast, ist ein Zentimeter zu breit. Geht okay. Nicht. Also das ist das eine Problem. Das andere ist potenziell, wenn man es umwickelt. Also was er natürlich jetzt macht, er belichtet quasi jetzt den ganzen Film. Also ihr müsst euch dann die Bilder anschauen. Ich poste das mal eben kurz in den Chat. Er belichtet jetzt den kompletten Film, inklusive der Löcher, also quasi auf die komplette Breite, auch inklusive dieses Sprocket Holes. Und der wird natürlich dadurch auch schön in der Mitte gehalten, was, wenn man den so umspult, nicht unbedingt der Fall ist. Und man muss natürlich noch sehr aufpassen, weil beim Mittelformatfilm hast du auf dem Film noch eine Papierschicht drauf, die den quasi nach hinten lichtundurchlässig macht. Mhm. Weil diese Mittelformatkameras, zumindest die älteren, die haben hinten tatsächlich ein Fenster zum Durchgucken, wo du dann die Bildnummer siehst.
Weil die auf dem Papierstreifen aufgedruckt ist.
Die sind auf dem Papierstreifen aufgedruckt, okay. Genau. Der wird dann quasi hinterher weggeworfen, aber dieser Kleinbildfilm, der hat den Papierstreifen nicht. Der wird ja hier wieder zurückgespult in seine lichtdichte Dose. Und wenn du jetzt hier so eine Kamera hast, wo hinten ein Loch drin ist oder so ein rotes Fenster, na, dann hast du halt entsprechend den Film belichtet. Das heißt, du musst es also nochmal gut abkleben, dass dann dein 35mm Film nicht irgendwelches Fremdlicht von hinten kriegt. Das ist schon lustig.
Das wäre doch auch mal ein Projekt, ne? So irgendwie zwei Kameras zu einer umbauen, dass du, wenn du auslöst, den Film gleichzeitig von beiden Seiten belichtest. Quasi ein Doppelbild in beide Richtungen.
Nee, das geht nicht.
Na, sag sowas nicht.
Da wird der durchbelichtet.
Ja und?
Das ist ja.
hast du quasi eine Doppelbelichtung. Gleichzeitig.
Ja, okay, gut. Nee, dann geht, das geht schon doch. Klasse. Toll, mach mal.
Viel Spaß. Der John baut das, da bin ich sicher.
Du setzt dem John jetzt keine Flöhe ins Ohr, bitte. Das geht ja gar nicht.
Wenn das einer kann, dann ist er das. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, sehr klasse. Ne? Ich find's schön.
Ist ein schöner Basteltipp. Also das ist mal wieder so ein ganz tolles Wochenendprojekt.
Ja, ganz genau.
Auf jeden Fall.
Vielleicht sehen wir ja mehr davon auf unserem Flickr-Stream demnächst. Willst du noch mal gucken, ob noch was gekommen ist?
Ich schaue gerade auf Google Plus. Ach ja, besagter John Fehrer fragt: Hörerbeiträge für Happy Shooting nur als Audio oder auch als Video? PS, verliert man mit einem Beitrag bei Happy Shooting auch wie bei Facebook alle Rechte, zum Beispiel im eigenen Bild?
Ja.
Total.
Das
wir
ist
verkaufen
so.
Das und werden reich.
Ja, also wer uns die Sachen schickt, der tritt alle Rechte daran ab, weil sonst hätten wir gar keine Chance, es zu veröffentlichen.
Also zumindest die nicht exklusiv haben wir natürlich schon, also das ist implizit.
Natürlich.
Dass wir zumindest nicht exklusiv, ihr dürft natürlich nach wie vor sehen, das ist es euer Bild, Urheberrecht habt ihr, aber wenn hier was irgendwie, ich meine, na gut, wir umgehen es ja ganz elegant, weil es wird ja nichts direkt eingeschickt, sondern es wird ja zum Beispiel auf Flickr hochgeladen. Das heißt, man muss sich mit den Rechten der Flickr-Plattform rumschlagen.
Richtig, aber wir haben schon Fotos gekriegt per E-Mail, wo wir dann auch gesagt bekommen haben, kannst du auch in den Blog stellen und das tun wir dann natürlich auch.
Genau. So, aber Beiträge nur als Audio oder auch als Video? Also generell ist das hier eine Audiosendung. Das heißt, wenn es in der Sendung in irgendeiner Form Verwendung finden soll, dann ist natürlich Audio die bessere Wahl. Wir können natürlich schon Wir können natürlich schon mit Video umgehen, aber dann gibt es halt nur die Audiospur davon. Also
ja, da ist es dann sinnvoller, einen Audiokommentar zu machen und das als Link-Tipp zu einem Video, was ihr, was weiß ich, auf Vimeo oder YouTube stehen habt.
Zum Beispiel kannst du natürlich das irgendwo auf eine der gängigen Plattformen hochladen und dann eben hinlinken und uns den Link schicken oder was, was per Audio drüber erzählen, genau. Das geht schon.
Wobei Link-Tipps übrigens als Audiokommentar immer etwas unpraktisch sind, weil dann müssten wir ja quasi den Link-Tipp abtippen. Also das macht dann bitte nicht.
Es sei denn, es ist eine ganz praktische Kurzurl, ne?
Genau.
Gut, also nee, das war's jetzt von Google Plus, die sozialen Medien.
Dann wollen wir mal einen Gewinner ermitteln, denn schon etwas überfällig ist die Zelle-Aufgabe.
Zelle, und zwar mit Z. Nee, hatten wir gar nicht spezifiziert.
Hatten wir nicht. Ich habe es mit Z geschrieben, aber wir haben gesagt, ist uns egal.
Es gibt ja auch noch in der Nähe von Hannover die Ortschaft Celle mit C.
Richtig. Mhm. Haben wir aber, glaube ich, keins von gekriegt.
Ich glaube auch nicht. Aber Celle wurde ja interessant interpretiert. Also wir haben hier von der Telefonzelle über die Zelle Gitterstäbe, über Funkzelle, über Pflanzenzelle, Nasszelle, Eizelle, Fotozelle. Also das ist total einmal durch den Park und zurück.
Yep.
Völlig klasse. Und 34
qualifizierte Teilnehmer. Was gibt es denn jetzt zu gewinnen? Was haben wir denn heute rauszuhauen?
Es gibt, das hatten wir vor einer Weile schon, vor einigen Monaten sogar schon vorgestellt, das Lens Cradle. Das ist dieses Teil, was so ein Kamerariemen ist, der aber dann zusätzlich noch vorne so ein Zweitriemen hat, mit dem man dann so ein Objektiv so waagrecht halten kann. Das hängt also nicht runter, sondern so längere Objektive bleiben dann quasi stehen. So.
Irrigiert.
Sozusagen. Also die Kamera kriegt einen hoch damit.
Na, das ist auch prima.
Also wer das haben möchte, der hat das dann auch vielleicht gleich.
Das ist schon praktisch. Also wenn du mal wirklich, also ja, man könnte ja sagen, dickes Rohr hast, wenn du halt ein dickes Objektiv davor hast, also richtig ein großes Teleobjektiv, ist das schon praktisch
beim Tragen. Ich würfel jetzt mal. Ich würfel jetzt mal. Und zwar würfel ich jetzt eine?
Tada,
99.
Das ist zu viel. Ich bin dran. Tralala. Wo würfel ich denn jetzt, dass es nicht gleich wieder brennt?
Leg doch halt mal was hin da. Hallo?
Ach, leg doch was hin da. Papier. Was ist Papier? Was ist das denn? So. 80.
80. Da kann ich doch weniger.
Wir nähern uns.
34 ist das Maximum. 72.
Ja, sag ich doch. Es geht langsam runter. 67.
Nee, jetzt.
Doch.
Nee, das glaubt uns keiner.
Natürlich nicht, aber es ist so.
33.
Hey.
33.
Das ist unfassbar.
Ja, das hätten wir jetzt noch langsam runterzählen können.
Was ist also 33? Hands-on?
Hands-on,
Harpoon. Warte ganz kurz, ich mach's auf.
Und das Bild heißt Zellteilung. Meridian Heights Park, Wasserfall von oben fotografiert. Offenbart streng parzellierte Aggregatzustände. Das ist ja mal interessant. Also was hat er gemacht?
Das ist ein Wasserfall jetzt? Ach, ich verstehe.
Also das ist so ein dreigeteiltes Bild. Also das ist ein normales Bild, das ist also kein Triptychon, sondern das ist in einem Bild. Aber es sind drei ganz definierte Flächen drin. Es ist einmal im Vordergrund so eine Steinkies irgendwas Wand. Ich denke mal, das ist so eine Waschbetonwand oder sowas in der Art. Dann hast du oben rechts so rund abgeteilt so ein Becken, wo das Wasser fließt. Also das ist einigermaßen ruhig, das hat nur so leichte Wellenbewegungen oben drauf. Und dann fällt das so nach links oben runter und da ist dann das Wasser ganz bewegt mit vielen kleinen Wellen. Also das ist dann quasi das Ende des Wasserfalls sozusagen. Und das teilt dieses Bild so tatsächlich in drei einzelne so Zellen auf, so Bereiche, die völlig unterschiedlich sind. Und dazu kommt noch, dass der rechte obere Bereich, dass das Wasser noch den Himmel spiegelt, so relativ großflächig, also das ist hell. Und links oben der Bereich mit dem wilden Wasser, der ist natürlich so wild, dass dann die Himmelsspiegelung sehr zerfasert ist. Also finde ich spannend, weil so das hat sowas ganz...
Das finde ich richtig klasse, das Bild.
Sowas muss man erstmal sehen.
Das wollte ich gerade sagen. Also das muss man wirklich erstmal sehen. Er hat das Ganze auch, er oder sie? Er wahrscheinlich. Quadratisch gecroppt das Ganze, also wirklich ein quadratisches Bild, wo dann aber diese geschwungenen Linien drin sind, die dieses Bild in drei relativ gleichmäßige Teile aufteilen. Sehr schön, in drei Zellen. ich hätte mir jetzt fast noch gewünscht, dass vorne die Steine, die im Vordergrund sind,
scharf sein,
dass
oder?
Die scharf sind. Dass wirklich alles einen scharfen Eindruck hat und es noch abstrakter wird dadurch.
Das ist auch so der ganz kleine Punkt, den ich an dem Bild habe. So die Schärfe wäre da noch irgendwie vorne schön, aber sonst. Aber so, also klasse gesehen. Also das ist so ein Ding, das kann man sich jetzt nur so mal als Scouting-Bild nehmen und dann einfach mal loslegen und beim nächsten Mal dann, wobei Meridian Heights Park, weiß ja nicht, wo der ist, aber vielleicht kommst du ja mal wieder hin irgendwie. Mhm. Möglicherweise.
Ja, sehr schön. Also, Henson, du hast gewonnen.
Coole
Schick
Sache.
Schick einfach eine E-Mail direkt an dich, Chris, oder an Info?
Mach an chris@happyshooting.de.
chris@happyshooting.de, Stichwort Gewinnerzelle oder Gewinneraufgabezelle, wie auch immer, sodass Chris das zuordnen kann. Und dann schickt er dir den Gewinn direkt zu. Also vergiss
Schreib doch einfach am besten Gewinn Lens Cradle mit rein, dann weiß ich es nämlich ganz sicher.
Oder so, genau. Also Anschrift nicht vergessen, ne?
Richtig.
Schön.
Jo.
Was haben wir uns sonst noch rausgesucht?
Hast du noch eins rausgesucht?
Ich habe mehrere rausgesucht. Ich gucke gerade, welches ich vorstelle. Eins fand ich ja besonders stark. Also pass auf. Zwei will ich kurz erwähnen. Und zwar das eine, so langweilig wie es ist, so spannend ist es schon wieder. Das ist das Bild von Jörg Bilder. Wahrscheinlich Künstlername, und das heißt die Urlaubszelle mit Balkon. Und da sehen wir eine sehr frontale Ansicht eines Hauses mit lauter Balkonen, alle sehr gleichartig, kaum Variation also in dem Thema.
So eine Hochhausfront.
So ein Hochhaus, genau. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebeneinander, 1, 2, 3, 4, 5 untereinander. Alles sehr gleich, ja, wie so ein großer Urlaubsbunker oder Plattenbau oder was auch immer. Und interessant ist aber jetzt die Variation, die dann doch da ist und der Ausreißer, der da ist. Denn zum einen sind bei fast allen die Gardinen komplett vor den Fenstern davor gezogen. Bei einigen aber nicht. Die stechen so ein bisschen hervor, weil da sind dann so kleine schwarze Löcher quasi. Manche Balkone haben auch ein kleines helles Quadrat vorne in dem Sichtschutz von dem Balkon. Die stechen so ein bisschen raus.
Ich sag dir, wo das herkommt. Das ist die Reflexion der Sonne, auf diesen Sichtschutz leuchtet.
Und das sieht man eben nicht bei jedem Balkon, sondern nur bei einigen etwas deutlicher. Und dann hat er genau einen Balkon, also außerhalb der Mitte, wo sich die Sonne richtig drin reflektiert, wo richtig Sterne sich bilden, der leuchtet richtig, der sticht so richtig hervor und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ich finde es insgesamt eigentlich ein sehr langweiliges Bild, aber dadurch, dass diese Gleichförmigkeit durch diese feinen Ausreißer unterbrochen wird, auch wieder spannend. Also das würde ich so alleine wahrscheinlich nicht mir irgendwo hinstellen, aber in der Serie würde das wahrscheinlich wieder wirken.
Also ich finde es sogar eher spannend, weil es halt tatsächlich total viel zu entdecken gibt und weil in dieser Gleichförmigkeit halt doch so viel Abwechslung drin steckt. Also mir gefällt das sehr, sehr gut.
Ja, also wie gesagt, ich kann es mir in der Serie gut vorstellen. Also wenn man jetzt, was weiß ich, so eine Wand langläuft irgendwo in einem Büro oder sowas, dann hast du dieses Bild und dann hast du ein Bild, was weiß ich, mit einer Makroaufnahme von lauter gleichförmigen Sachen mit einem Ausreißer und dein Dachbild zum Beispiel, was du mal hattest, mit einem andersfarbigen Dachziegel. Also dass man so eine Serie an der Wand hat, da würde das ganz gut mit reinpassen. Das sollte auf alle Fälle erwähnt worden sein und nicht vergessen wollte ich zu erwähnen von Mammuff, das Bild allein. Da hat die Kamera irgendwie über sich auf dem Klo befestigt und hat sich von oben fotografiert, wie er auf dem Klo sitzt. Und die Perspektive, die wichtigsten Teile werden dann verdeckt von einer Zeitung, die er da liest. Da sieht man, dass das Foto muss schon sehr alt sein, weil heutzutage sitzt man ja mit seinem iPad da oder mit dem iPhone. Hat mir sehr gut gefallen, einfach von der Idee und von der Umsetzung her sehr zentral von oben fotografiert. Es ist sehr mutig, sowas natürlich zu tun. Ist aber eben auch eine spannende Perspektive, weil von da gucken wir nicht immer. Und ich habe bei meiner Schwester auf dem Klo ein Plakat gesehen.
Hast du eine Kamera installiert?
Nein. Da habe ich ein Plakat gesehen. Die lebt in einer WG in Göttingen. Und die haben ein großes Plakat auf ihrem Badezimmertür von innen, wo lauter solche Bilder sind. Und zwar immer das gleiche Klo, so von oben fotografiert, mit eben Menschen, die da auf dem Bad sind. Also, und dann da miteinander Sex haben oder eben einfach nur besoffen da reingöbeln oder daneben liegen. Also es ist eine ganze Serie von solchen Bildern, die aus dieser Perspektive entstanden sind. Und daran hat mich das natürlich erinnert. Ich habe leider nicht die Quelle von diesem Plakat. Deswegen kann ich euch das Plakat leider nicht zeigen.
Ja. Sehr schön. Also ich habe auch was rausgesucht, und zwar was ich einfach spannend fand, weil das hat so einen Fleißpreis verdient, finde ich, ist von Ebix das Bild Nasszelle.
Ist das der duscht?
Ja, das ist der Duschkopf. Also das ist ein Bild. Oh. Brumm, brumm draußen, gut.
Weil es gibt mehrere Nasszellenbilder.
Ja, nee, das ist das, wo du im Prinzip nur von unten die Dusche siehst. Also die Dusche, und zwar mit Wasser.
Ach, die 12, also, alles klar. Hm?
Kommt quasi das Wasser auf die Kamera zugeschossen. Und da habe ich mir natürlich schon überlegt, hat er ein Unterwassergehäuse oder wie macht er das? Und da hat unten tatsächlich dann ein Making-of gemacht, also dann so eine Schemenzeichnung gemacht, wie er sich aus einem Gefrierbeutel mit einem Adapterring und einem UV-Filter und der Kamera dann irgendwie so ein Not-Dings gebaut hat und dann ja die Sachen schön verschraubt hat, immer schön ein Trockentuch griffbereit halten, Kamera auf Serienaufnahme stellen, kaltes Wasser verwenden, damit keine Scheiben beschlagen, Dusche anstellen und gleichzeitig Serienaufnahme starten, stoppen, sobald sich das Wasser auf der Scheibe sammelt, abtrocknen. Und dann wahrscheinlich nochmal machen, sondern bis dann was Gutes bei rauskommt. Also das ist schon...
Du ahnst es nicht.
Richtig, also das ist schon mutig und das aber kriegt natürlich irgendwie eine Sondererwähnung. Das ist schon ganz klar. Das hat aber mir, glaube ich, gefallen, dass der so viel Aufwand da reingesteckt hat.
Wird sofort notiert. Dann kann es auch verlinkt werden. Übrigens das angesprochene Bild von mir, da sagt Camagin, möge man einfach mal nach Toilet Cam googeln. Da findet man dann das Plakat auch auf mehreren Quellen. Vielen Dank dafür.
Toilet Cam?
Toilet Cam.
Da findet man wahrscheinlich auch eine ganze Menge andere Geschichten. Oh ja, Vorsicht beim nach Toilet Cam googeln. Sag ich jetzt nur mal so.
So. Er hat aber auch den Link.
Schaltet den Kinderschutzfilter ein.
Er hat aber auch den Link in den Chat geschrieben. Weiß nicht, kannst du den da rausfischen, dann.
Ich fisch gar nichts raus, wenn das was mit Toiletten zu tun hat.
Das ist ein cooles Plakat.
Ja, ist ja gut. Ich hab ja schon. Jo, gut.
Sehr schön. Alles klar. Ja, dann haben wir es doch. Eine neue Aufgabe brauchen wir.
Ja, passend zum Wetter, oder?
Passend zum Wetter würde ich sagen, nehmen wir Regen. Hatten wir Regen schon mal?
Ich schaue.
Ich suche mal den Zeitraum raus.
Regen? Nö, findet er nichts bei Regen. Kann ja nicht sein, dass wir schon wieder ein neues Thema gefunden haben, was wir noch nie vorher hatten. Das ist ja phänomenal. Boah, wir können das halt. Hm?
Also, dann ist der Tag HS Regen. Die Aufgabe läuft dann vom 14.06. bis zum 28.06. Ja, jeder macht ein Foto, stellt das bei Flickr rein, ordnet es der Gruppe Happy Shooting zu und vergibt den Tag HS Regen. Das Ganze könnt ihr auch nachlesen auf happyshooting.de. Da gibt es oben einen Link zu den Bildern und Aufgaben. Und wenn man da ganz runter scrollt, kommt man zu den HGFs, den häufig gestellten Fragen. Und da ist das alles auch nochmal genau erklärt. Du, jeder ein neues Bild und jeder nur ein Bild.
Und jetzt will ich gerne wissen, was das vorhin für eine Kamera war, weil hier steht ja nichts drin heute.
Du meinst das hier? Das kommt vom Dominik und ist eine D90, also eine Nikon D90.
Ach, okay.
Ganz hart.
Ja, da müssen wir nicht viel dazu sagen. Digitale Spiegelreflex von Nikon.
Und zwar, wie man auch hören konnte, ich mach's nochmal.
Man hört diese 12,3 Megapixel, hört man sehr gut.
Pass auf nochmal. Das ist natürlich eine Hundertstel Sekunde bei Blende 3,5.
Ja, das hört man auch, klar.
Ne? Mhm. Man hört ja kurz, wie die Blende zuspringt.
Ja, klar, nee, das ist schon. Also im Analogen traue ich mir ja schon zu, irgendwie so bis zu einer 15, die langsamen einigermaßen zu können, aber alles, was dann drüber ist, Achtel geht auch noch, aber danach wird es schwierig.
Ja. So schnell kann man nicht mehr zählen.
D90, ne? 12,3 Megapixel, die erste Spiegelreflex, die Video geschossen hat, 27p in dem Fall.
Das ist übrigens die wir auf der Fotokina gesehen haben, als sie vorgestellt wurde, ne?
Klar.
So lange ist das schon wieder her, bist du eigentlich?
2008. können wir mal schauen. Ah, wir werden alt. Gut, bevor wir jetzt in Nostalgie versinken, würde ich sagen, wir entlassen euch. Nächste Woche gibt es wieder Happy Shooting. Das, ich klopfe mal auf Holz, wird schon klappen.
Na klar.
Und ich habe keinen Termin im Kalender, das ist gut. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche.
Dann zählen wir noch runter. 3, 2, 1. Happy Shooting.
3, 2, 1, 拍照开心。
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.